Gut, ja, ganz kurz noch zu mir selber. Mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin tätig als Interface-Designer und unterrichte auch auf der Kunstuniversität als Designer. Und bin heute echt gespannt auf das Thema, weil ja, meine Profession auch ein bisschen mit dem Thema zu tun hat, mit dem sich der Herr Wiedmer beschäftigt. Ja, Gerhard Wiedmer ist, ich mache jetzt die Biografie ganz kurz, ist aktuell seit 2004 Professor für Computational Perception an der Kepler-Universität in Linz und beschäftigt sich oder wird Ihnen heute vorstellen, sozusagen, oder wir sprechen heute über das Thema, ist es möglich, die unterschiedlichen Qualitäten verschiedener Musikinterpreten sichtbar zu machen und begreiflich zu machen? Und Herr Gerhard Wiedmer wird uns zeigen, dass es geht. Und vorneweg hätte ich noch kurz die Frage, was bedeutet denn der Begriff Computational Perception?
Ja, Computational Perception bedeutet direkt, das lässt sich ja direkt in Deutsch übersetzen, das heißt Computerwahrnehmung. Das heißt, es geht uns um die Entwicklung von Computern, die in irgendeinem Sinn ihre Umwelt wahrnehmen können. Also vielleicht so vorausgeschickt, das Institut gehört zum Fachbereich Informatik an der Uni, das heißt, wir sind Informatiker und mein spezieller Hintergrund ist die künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, das klingt immer sehr gefährlich. Uns geht es darum, Computer zu entwickeln, Computermethoden, sodass der Computer irgendwie Aspekte seiner Umwelt in einem gewissen Sinn verstehen kann. Ja? Wahrnehmung heißt ja beim Menschen, die Sinneseindrücke, die auf die vielfältigsten Arten auf uns einwirken, nicht nur aufzunehmen, zum Beispiel das, was das Auge misst, nicht nur im Hirn zu speichern, sondern es auch zu interpretieren, zu erkennen, was man gerade sieht, Kontexte und Zusammenhänge herzustellen zu dem, was man schon weiß und dann sich durch diese Informationen ein Bild von der Welt zu machen. Und dasselbe möchte man auch bei Computern, also dass sie in der Lage sind, ihre Umwelt selbst zu in einem gewissen Sinne wahrzunehmen. Zum Beispiel Roboter sollten sehen können und sehen, wo sie sind und nicht jedes Mal über dasselbe Hindernis stolpern. Und wir beschäftigen uns eben vor allem auch mit Computern, die mit dem Hören, mit dem akustischen Sinn sozusagen, aber nicht nur. Und davon werden wir heute was hören oder eine Anwendung davon.
Ja, dann können wir, glaube ich, dann direkt in Ihren Vortrag gehen.
Gern. Dann gehen wir direkt in meinen Vortrag. Danke sehr. Es freut mich auch, dass so viele von Ihnen heute gekommen sind, bei diesem gefährlichen Wetter da draußen. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen halbwegs interessanten und vielleicht sogar kurzweiligen wissenschaftlichen Abend hier bieten kann. Es geht hier, wie Sie gehört haben und wie Sie schon wissen, um Wissenschaft und Musik. Es geht um Computerwissenschaft und Musik, also es geht um Computer, die irgendwie mit Musik umgehen. Das mag vielleicht für Sie eine sehr ungewöhnliche Kombination noch sein und ich möchte Ihnen heute einfach einen Eindruck davon geben, dass Computer auch Dinge tun können, die Sie vielleicht nicht unmittelbar mit Computern verbinden, indem sie uns zum Beispiel Einblicke in zutiefst menschliche Verhaltensweisen und Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln. Konkret in unserem Fall in die ausdrucksvolle Musikinterpretation. Ich werde dann gleich erklären, was ich darunter genau verstehe. Ich möchte Sie also heute auf eine kleine Entdeckungsreise mitnehmen in die Welt der Musikinterpretation mit Hilfe intelligenter Computerprogramme. Und ich hoffe, dass Sie das nur wenigstens ein bisschen spannend finden werden. Wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt aus dem Spektrum der Grundlagenforschung, die bei unserem Institut gemacht wird. Wir machen auch ganz andere Dinge, spannende Dinge, wie ich glaube, mit Computern und künstlicher Intelligenz und Musik und Audio, Signalverarbeitung und Mustererkennung und Bildverstehen. Aber dafür bräuchte ich einen anderen Abend, einen eigenen Abend, um Ihnen von unserem intelligenten iPod zu erzählen und solche Dinge. Heute geht es um reine Grundlagenforschung. Heute geht es nur darum, zunächst einmal einfach Dinge verstehen zu lernen mit Hilfe des Computers. Und heute geht es um klassische Musik. Und ich hoffe, dass Sie sich alle für klassische Musik interessieren. Wenn Sie das tun, dann habe ich gleich was ganz Schönes für Sie. Sie haben sich vielleicht gleich gewundert, was dieser Horowitz-Faktor im Titel dieses Vortrags bedeuten soll. Naja, das ist einfach so ein Versuch, so ein plakatives Schlagwort zu finden, damit möglichst viele Leute zum Vortrag kommen, weil sie das interessant finden. Und es soll andeuten auf sehr plakative Art und Weise, worum es hier bei dieser Art von Forschung geht, nämlich um die Interpretationskunst und die Interpretationskunst großer klassischer Musikinterpretinnen und Interpreten. Und speziell beschäftigen wir uns mit klassischen Pianisten. Und einer der größten oder zumindest sicherlich berühmtesten Pianisten des 20. Jahrhunderts war sicher Wladimir Horowitz, den Sie sicher alle kennen. Es war ein unglaublicher Pianist mit einer unglaublichen Technik, aber auch einem einzigartigen Stil und sogar seinem eigenen Klang. Ja, manche Leute sagen, sie können Horowitz an seinem Klang erkennen, auch wenn man den Klang des Klaviers ja eigentlich gar nicht verändern kann als Pianist. Und ja, schauen wir zur Motivation, habe ich Ihnen einen kleinen Leckerbissen mitgebracht, nämlich ein kleines Video, wo wir dem Horowitz mal zuschauen beim Spielen. Und Sie werden sehen, in dem Fall ist schon das Zuschauen wunderbar. Sie sehen und hören jetzt kurz ein paar Minuten Wladimir Horowitz, wie er ein Stück spielt, das er selber geschrieben hat, seine berühmten Variationen auf Themen aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Das ist eine Aufnahme aus der Carnegie Hall aus dem Jahr 1968. Schauen Sie sich das einfach mal an. Leider ist das Bild etwas verzerrt am Bildschirm, aber die Musik ist ja das Wichtige. Achtung. Ja, ist es nicht schön, einfach zuzuhören? Ich könnte Ihnen den ganzen Abend lang halt einfach Videos vorspielen von großen Pianisten. Ich habe sie alle da, Rubinstein, Horowitz, Alfred Brendel, Martha Argerich. Leider werde ich nicht dafür bezahlt, Ihnen hier schöne Musikvideos vorzuspielen, sondern ich soll Ihnen ja eigentlich erzählen, was uns dahinter interessiert. Und uns interessiert eben die Interpretationskunst. Was ist es, was so große Künstler wie in Horowitz so einzigartig macht? Was ihre Musik so einzigartig macht und was Publikum in der ganzen Welt dazu bringt, immer und immer wieder in ihre Konzerte zu gehen. Das ist das, was uns antreibt. Das werden wir heute sicher nicht lösen mit unseren groben Informatikmethoden, aber ich möchte Ihnen zeigen, wie wir zumindest ein paar interessante Dinge über Musikinterpretation herausfinden können. Und dazu fangen wir an mit einer kleinen Definition vielleicht. Ja, im Übrigen muss ich mich vielleicht entschuldigen, dass meine Slides hier auf Englisch gehalten sind. Ich habe keine Zeit gehabt, das auf Deutsch zu übersetzen, aber erstens ist das in einem Rahmen wie hier sowieso kein Problem und zweitens sind die paar Slides, wo viel Text drauf vorkommt, hauptsächlich für mich als Gedächtnisstütze, damit ich weiß, was ich eigentlich erzählen wollte. Also, es geht hier um das, was man im Deutschen gemeinhin musikalischen Ausdruck oder ausdrucksvolle Musikinterpretation nennt und im Englischen eben Expressive Music Performance. Das ist in einem Satz gesagt, alles das, was Interpreten tun, vor allem klassische Musiker, über das reine Reproduzieren des Notentexts hinaus. Ja? Klassische Musiker spielen eben ein Musikstück nicht so, wie es geschrieben ist, wie eine Maschine, brrrt, alles gleich schnell, alles gleich laut, sondern sie variieren sehr viele Dinge, um die Musik eben zum Leben zu erwecken, um auch die Struktur des Musikstücks überhaupt fürs Publikum begreifbar zu machen, um ihr künstlerisches Verständnis eines Musikstücks auszudrücken und natürlich auch und nicht zuletzt um Emotionen und ähnliche Dinge auszudrücken, vielleicht sogar zu evozieren. Und technisch bedeutet das eben, wie gesagt, dass Musiker ein Musikstück nicht so spielen, wie es einfach dort steht, fixes Tempo, fixe Lautstärke wie eine Maschine, sondern dass sie permanent bestimmte Dinge variieren und es gibt da bestimmte Parameter, die sozusagen einem Interpreten zum Variieren offenstehen und die wichtigsten davon sind hier angeführt Tempo und Timing, also die Tempodimension, beschleunigen, an manchen Stellen langsamer werden, bestimmte Dinge verzögern, Dinge, die mit der Zeit zu tun haben. Dann Dynamik, das sind Veränderungen der Lautstärke, lauter werden, leiser werden, Betonungen und solche Dinge. Und die Artikulation, das ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie man einzelne Töne formt und aneinander bindet. Und je nach Instrument gibt es dann noch andere Dimensionen, zum Beispiel, wenn man singt, gibt es ein Vibrato, das man variieren kann und so weiter. Und das Wichtigste dabei ist eben, dass das meiste davon nicht im Notentext vorgeschrieben ist, exakt. Da steht vielleicht manchmal Crescendo, das heißt irgendwo lauter werden, aber es steht nicht drin, wie laut und wie dieses Lauterwerden gestaltet werden soll. Und darüber hinaus gibt es sehr, sehr viele Dinge, die Musiker tun, die überhaupt nicht im Notentext stehen und die erst die Musik zum Leben erwecken. Und Sie werden dann Beispiele hören von lebloser Musik, da werden Sie hören, wie scheußlich das wäre. Und als Beispiel dafür, um zu dokumentieren, wie verschiedene Pianisten auch ein einfaches Musikstück spielen können, habe ich Ihnen ein kleines, auch als Test der musikalischen Kompetenz meines Publikums, habe ich Ihnen ein kleines Rätsel mitgebracht. Ich spiele Ihnen jetzt den Anfang des ersten Satzes von Mozarts zweiter Klaviersonate, so wie sie drei verschiedene berühmte Pianisten gespielt und aufgenommen haben. Die drei sind Mitsuko Uchida, Sie sehen die Namen da oben, Andras Schiff und Friedrich Gulder. Und meine Frage an das kompetente Publikum lautet, erkennen Sie, welcher von ihnen Friedrich Gulder ist? Das ist, hier kommt der erste. Und so weiter. Ich kann nicht das Ganze spielen. Hier kommt der zweite. Klingt ganz anders. Dritte. Und so weiter. Welcher von denen war der Gulder? Ah, ich höre 3, 3, 3 und ich höre viele Einser. Der dritte war der Schiff Andras. Zwei war Mitsuko Uchida, eins war Friedrich Gulder. Na? Vielleicht allerdings haben Sie den Gulder nicht an seiner Art zu spielen erkannt, sondern vom Klang der Aufnahme. weil er natürlich eine bestimmte Vorliebe für bestimmte Setups von Mikrofonen und so gehabt hat. Aber das will ich Ihnen nicht unterstellen, Sie haben es an seinem Stil erkannt. Ne? Die Lebendigkeit, ja. Gut, Sie sehen, ich wollte einfach demonstrieren, es gibt also auch bei so einem quasi einfachen Stück ja, sehr viele Möglichkeiten, wie man das schon sehr, sehr verschieden spielen kann. Und es gibt offenbar auch so etwas wie einen Stil, den man erkennen kann, der konsistent ist. Den Fachkundige nur an der Art des Spielens erkennen. Und mit solchen Dingen wollen wir uns beschäftigen. Solche Dinge kann man dann eben auch messen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Man kann also vermessen, wie diese Tempo- und Lautstärke-Variationen, die ein Pianist zum Beispiel anwendet. Und das kann man dann zum Beispiel in solchen Ausdruckskurven auch visuell darstellen. Ne? Sie sehen hier die Tempo- und Lautstärke-Variationen in einer Aufnahme, in einer Beethoven-Aufnahme von Friedrich Gulda, das sind nur die ersten paar Takte. Sie sehen hier oben die Lautstärke-Kurve, das heißt, an den Punkten, wo die Kurve höher ist, hat der Pianist lauter gespielt, wo sie niedriger ist, hat er leiser gespielt. Das untere ist die Tempokurve, wo die Kurve höher ist, ist er schneller, wo es weiter unten ist, ist er langsamer. Und natürlich eine ganz ausdruckslose Interpretation, wie eine Maschine gespielt, konstantes Tempo, alles gleich laut, würde natürlich zwei ganz gerade Linien ergeben. Das heißt, man sieht schon, da tut sich eine ganze Menge hier. Und was uns daran interessiert und auch die Musikwissenschaft interessiert, ist, sind diese Fluktuationen, ist das völlig beliebig, können Interpreten tun, was sie wollen? Oder gibt es sowas wie ungeschriebene Gesetze oder Regeln der Musikinterpretation, an die sich alle Interpreten zum Beispiel mehr oder weniger bewusst oder unbewusst halten? Dinge, die man vielleicht tun muss, damit Musik überhaupt musikalisch klingt. Also bis zu einem gewissen Sinn ist Ausdruck, sind solche Dinge vorhersagbar und determiniert durch die Musik selbst. Aber auch interessiert uns genauso die Frage, kann man auch Unterschiede zwischen großen Künstlern quantitativ fassen und systematisch erfassen und beschreiben und erklären. Kann man festmachen, was eben einen Gulda von einem Horowitz zum Beispiel unterscheidet. Und dazu wollen wir einige bescheidene Beiträge leisten und wir tun das auch, also wir leisten auch Beiträge zu Musikwissenschaften, wir publizieren auch teilweise musikwissenschaftlichen Zeitschriften mit Hilfe von neuen Computermethoden. So, und damit kommen wir jetzt endlich zum Fahrplan für unsere Entdeckungsreise. Die beginnt bei einer scheinbar einfachen Frage, nämlich der Frage des Messens. Wie vermisst man überhaupt solche Dinge wie Tempo- und Lautstärkeverläufe? Das werde ich Ihnen gleich erklären. Und dann werden wir sehen, wie wir auf diese Daten, die wir auf diese Art und Weise gewinnen, verschiedenste Computermethoden anwenden, um Dinge sichtbar zu machen. Mustererkennungsmethoden, wo der Computer dann selbst versucht, Muster in diesen Daten zu finden, bis hin zu Computern, die selbst versuchen zu lernen, Musik mit Ausdruck unter Anführungszeichen zu spielen. Das ist sozusagen das Inhaltsverzeichnis für den Rest dieser Präsentation. Ja, und dann hätte ich noch zwei Zugaben für den Fall, dass das je nach Begeisterungslage des Publikums und je nachdem, wie strikt die Zeit da gehandhabt wird, hätte ich noch zwei Zugaben. Die eine Zugabe hatte den Titel Zeus und das Midi-Theremin. Dazu sage ich Ihnen nur so viel. Zeus ist der Name des neuen Computerflügels der Firma Bösendorfer. Und auch die zweite Zugabe hätte den interessanten Titel, handelt von einer geheimen Botschaft des großen Pianisten Glenn Gould, die wir in einer seiner Aufnahmen entdeckt haben. Wie gesagt, dazu später, wenn Sie es dann noch hören wollen. Fangen wir beim ersten Schritt an, vermessen. Wir wollen ja quantitative Aussagen über Musikinterpretation und Stil und solche Dinge gewinnen. Das heißt, wir müssen zuerst empirische Daten messen. Wir müssen wirklich messen, wie spielen Interpreten, was tun sie. Im Prinzip möchten wir sozusagen bei einer Aufnahme für jede gespielte Note exakt wissen, wie sie gespielt worden ist. Wann und wie lang und wie laut und so weiter. Und das ist, ob Sie es glauben oder nicht, ein sehr, sehr schwieriges Problem. Und um es gleich kurz zu machen, mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, wirklich präzise Messdaten zu bekommen, wo man jede einzelne Note messen kann, sind spezielle Musikinstrumente, die nicht nur Klang erzeugen, sondern die jede Aktion des Musikers präzise vermessen und das als Daten abspeichern. Und ein besonders schönes Beispiel dafür ist, wie Sie hier sehen, der Bösendorfer Computerflügel, das ist noch der alte, der SAE 290. Ein wunderbarer Konzertflügel, der innen mit feinster Sensorik ausgestattet ist, das können Sie von außen nicht sehen, der vermisst jede einzelne Hammerbewegung und jede Tastenbewegung und jede Pedalbewegung ganz präzis, während gespielt wird und speichert das alles in computerlesbarer Form ab. Und aus diesen Daten kann man dann im Prinzip jede einzelne Nuance und jedes Detail einer Interpretation präzise rekonstruieren. Und es gibt von diesem wunderbaren Instrument gibt es ganze 30 Stück ungefähr, glaube ich, auf der ganzen Welt. Mehr sind nicht gebaut worden. Eins davon steht in Wien bei der Firma Bösendorfer. Wir haben also ziemlich einige Aufnahmen bekommen, die auf diesem Instrument gemacht wurden. Das ist also eine Quelle, wo wir sehr präzise Daten kriegen können. Nur leider, wenn wir jetzt die berühmten Pianisten in Horowitz und so studieren wollen, dann hilft uns das nicht recht wenig. Die können wir ja nicht alle nach Wien holen und sie bitten, sie mögen was für uns einspielen oder was sie studieren wollen. Vor allem, wenn sie schon tot sind. Und deswegen bei den wirklich berühmten Horowitz, Rubinstein, da bleiben uns nur die Tonaufnahmen, die wir analysieren können. Audio-CDs zum Beispiel. Und daraus würden wir gern auch hier die einzelnen Noten präzise vermessen. Nur leider, das müssen Sie mir glauben, wenn Sie nicht in Signalverarbeitung tätig sind, ist es strikt unmöglich, zumindest mit heutigen Methoden, aus dem Audiosignal präzise die einzelnen Noten zu vermessen mit all ihren Eigenschaften. Weil was auf einer CD dargestellt wird, vom Prinzip her so ausschaut. Auf der CD gespeichert ist die reine Schallwelle, die bei der Aufnahme entstanden ist. Und daraus kann man jetzt versuchen, über mehrere Transformationsschritte einzelne Noten drin zu entdecken. Das nennt sich dann Audiotranskription, automatische Transkription. Das ist ein Problem, an dem sehr viele Labors weltweit arbeiten seit sehr vielen Jahren und das immer noch im Prinzip ungelöst ist. Es gibt kein automatisches System, das automatisch alle Noten präzise vermessen kann. Das heißt, wir arbeiten auch dran, aber mit unseren Methoden sind auch noch nicht genau genug. Deswegen tun wir im Moment etwas anderes, etwas wesentlich Groberes. Anstatt die einzelnen Noten zu vermessen, versuchen wir zunächst einmal nur den Beat zu finden in einer Tonaufnahme. Ja, der Beat sind sozusagen die Zeitpunkte, wo man bei rhythmischer Musik mit dem Finger schnippen würde. Oder Takt sozusagen, ist ganz grob ausgedrückt. Und wenn wir den vermessen könnten, wenn wir die Beat-Zeitpunkte in einer Musikaufnahme finden können, dann können wir natürlich aus den Zeitintervallen zwischen diesen Zeitpunkten abmessen, wie schnell der Pianist zwischen diesen Punkten war und können sozusagen die Temposchwankungen zumindest von Beat zu Beat irgendwie grob vermessen. Das nennt sich Beat-Tracking. Beat-Tracking ist sozusagen das, was wir als Menschen tun, wenn wir Musik hören und automatisch den Takt hören und einfach mitschnitten. Das ist für uns Menschen sehr einfach. Aber wie so viele Dinge, die mit Wahrnehmung zu tun haben, ist es für eine Maschine wahnsinnig schwer, weil sie nicht unsere Erfahrung hat, in dem Fall mit Musik. Gleichwohl, wir wollen das automatisch vermessen, weil wir haben mit sehr vielen Daten zu tun und wir wollen das nicht alles von Hand vermessen. Das heißt, wir wollen Computerprogramme, die automatisch den Beat finden in Tonaufnahmen. Das ist ein interessantes Problem für die künstliche Intelligenz und wir haben da auch diverse Arbeiten dazu und wir haben also auch, nicht nur wir, sondern auch andere Labors in anderen Ländern, entwickeln Algorithmen, Computerprogramme, die in der Lage sind, den Beat in Musikaufnahmen zu hören. Und statt Ihnen zu erklären, wie das funktioniert, spiele ich Ihnen nur mal ein paar Beispiele vor. Wie unser Computer quasi jetzt den Takt hört. Das heißt, Sie hören jetzt dann Beispielaufnahmen. Der Computer kriegt als Input nur die Aufnahme von der CD. Er weiß nicht, was das für Musik ist, was da für Instrumente drauf sind, was das überhaupt sein soll. Er hört sich die Aufnahme an und versucht darin, den Beat zu finden. Und dann, wenn er glaubt, dass er einen Beat gefunden hat, zeigt er uns an, wo er glaubt, dass der Beat ist, indem er so ein perkussives Instrument dazu schlägt im Takt. In dem Fall eine Art synthetisierter Kuhglocke, Sie werden es dann gleich hören. Aber ich fange gleich mit etwas Einfachem an, wo wir dem Computer etwas vorspielen, was Sie vielleicht noch als rhythmisch sehr einfach klassifizieren würden. Ich spiele es Ihnen mal vor. Nicht erschrecken, es könnte laut sein. Nein, es ist nicht laut. Und hier kommt jetzt die Kuhglocke, hören Sie, dass der Computer den Takt schlägt. Okay. Ja, Sie werden sagen, das ist leichte Musik. Ist es und ist es nicht. Ja. So einfach ist die Musik nicht, die hat schon relativ komplex synkopierte Rhythmen, aber der Computer schafft es da, den Beat zu finden. Ich habe hier noch ein zweites Beispiel, also das ist die Kategorie leicht. Ich habe noch ein zweites Beispiel, wo manche Leute schon behaupten, sie hätten Schwierigkeiten, den Beat zu hören, was bei ihnen sicher nicht der Fall ist. Ich spiele es Ihnen einfach mal vor. Kommt jetzt der Computer. Ne? Und so weiter. Kann man gelten lassen, würde ich sagen, als Lösung. Man könnte auch auf zwei schlagen statt auf drei, aber das ist ein uneindeutiger Rhythmus. Und Sie haben wahrscheinlich die Musik unter Ihnen haben gehört, Michelle. Dass es Michelle ist von den Beatles. Und zweitens, dass die Musiker 2 gegen 3 gespielt haben, fast durchgehend. Das heißt, die einen haben es auf 2 gespielt und die anderen auf 3. Das ist ein sehr komplexer Rhythmus. Das heißt also, sogar mit so komplexer Musik kann der Computer selbst einen Beat finden. Und wir haben das in verschiedenen Experimenten gezeigt, dass das auch mit komplexer Musik geht. Aber leider, das ist alles nichts gegen klassische Musik, mit der wir uns eigentlich beschäftigen wollen. Klassische Musik ist wahnsinnig schwierig zu beat-tracken, weil eben permanentes Tempo so extrem fluktuiert. Weil eben die Musik das Tempo, und zwar extrem ändern, extremer als Sie es wahrscheinlich glauben. Wenn Sie ein Musikstück hören, ein klassisches, da hören Sie gar nicht, wie extrem die Temposchwankungen sind, weil Ihnen das einfach natürlich vorkommt. Hören tun Sie es, wenn man die Beats mal markiert. Und ich spiele ein Beispiel vor jetzt. Wir hören uns ein bisschen Christian Zimmermann an, wie er ein bisschen Chopin spielt. Und hier haben wir die Beats markiert mit Klicks. Nicht mit Kuhglocken, das wäre ein bisschen zu brutal gewesen. Mit Klicks. Und Sie hören dann, hören Sie, wie unregelmäßig diese Klicks sind. Ja? Nichts von regelmäßigen Beat, obwohl das natürlich als rhythmisches Stück notiert ist. Hören Sie sich das einfach mal an. Also mit so einem Zeug haben wir es zu tun. Und es gibt keine Maschine auf der ganzen Welt, die in einer solchen Aufnahme den Beat automatisch finden kann. Und das, was Sie hier gehört haben, war auch handkorrigiert. Ja? Anders geht es nicht. Die Temposchwankungen sind so extrem von einem Moment zum anderen, dass man nicht sagen kann, ohne den Notentext zu kennen, was hier wirklich vorgeht. Oder man kann es nicht sagen, wenn man nicht enorme musikalische Erfahrung hat, so wie wir es eben alle haben. Eine Maschine hat das nicht. Das heißt jedenfalls, dass wir nicht automatisch leider auch den Beat tracken können. Klassischen Musikaufnahmen, sondern wir müssen machen das in einer interaktiven Art und Weise. Wir haben also diesen Beat-Tracking-Algorithmus in ein Computerprogramm verpackt. Das kriegt dann als Input irgendwie so, also Aufnahme vom Pianisten, versucht den Beat zu finden und dann sitzt irgendeiner meiner Mitarbeiter da vor dem Bildschirm und muss das alles von Hand korrigieren. Die einzelnen Beats, der Computer zeigt an, wo er glaubt, dass der Beat ist und das muss man dann mit der Maus genau korrigieren, so bis alle Dings genau stimmen. Also es ist nicht irgendeiner meiner Mitarbeiter, es ist Simon Dixon, der diesen Beat-Tracking-Algorithmus erfunden hat. Das ist enorm harte Arbeit. Ich habe also ein Jahr lang einen Musiker angestellt, der nichts anderes als das getan hat. Mehr als 3-4 Stunden am Tag konnte er nicht tun, dann war er fix und fertig. Das heißt, das Messen ist schon mühsam. Ja? Das würde man gar nicht glauben. Auf jeden Fall auf diese Art und Weise vermessen wir zunächst einmal Temposchwankungen, wenigstens von Beat zu Beat. Das ist sehr grobe Information, aber es gibt uns mal die groben Tempoverläufe über ein Stück hinweg. Es gibt uns sozusagen die erste von diesen beiden Kurven und die untere Kurve, die Lautstärkekurve, die messen wir dann auch ganz grob, indem wir einfach zu diesen Beat-Zeitpunkten jeweils die Lautstärke der Aufnahme ganz grob global messen. Und damit kriegen wir zumindest global den Lautstärkeverlauf. Und damit haben wir mal 2 Dimensionen, die wir studieren können. Ausdrucksvolles Timing, Temposchwankungen und Lautstärkeschwankungen. Damit haben wir Daten und das Erste, was wir mit diesen Daten tun, ist, sie sichtbar zu machen, zu visualisieren. Und da haben wir eine Idee eines deutschen Musikwissenschaftlers aufgegriffen, beziehungsweise einen Mitarbeiter, der Werner Göbel, ich weiß nicht, ob er heute da ist. und hat ein Visualisierungssystem entwickelt, um, das er den Performance Worm nennt, den Wurm. Ja, den, Sie werden gleich sehen, warum das so heißt. Ich führe es Ihnen gleich vor. Ich entschuldige mich bei denen von Ihnen, die das schon gesehen haben. Ich führe das immer gern vor, weil die Leute das immer wieder gern sehen. Sie hören jetzt also einen Pianisten von der Wiener Musikhochschule, der ein Stück ein bisschen Chopin spielt. Und Sie sehen dann gleichzeitig einen Punkt, der sich in diesem zweidimensionalen Raum bewegt. Und die horizontale Achse ist das Tempo. Das heißt, wenn der Pianist schneller wird, geht der Punkt nach rechts. Wenn er langsamer wird, geht es nach links. Und das Vertikale ist die Lautstärke. Wenn er lauter wird, geht es nach oben. Wenn er leiser wird, geht es nach unten. Und der Punkt lässt eine Spur hinter sich, damit man sieht, wie eine Interpretation sich entwickelt. Hören Sie sich das und schauen Sie sich das einfach mal an. Jetzt wird er ein bisschen schneller und lauter, deswegen geht es nach rechts oben. Und es kommt dann gleich ein schönes Ritardando, ein langsamer werden, nach links. Entschuldigung für dieses Telefongeräusch, das ist uns bei der Aufnahme passiert im Bösendorfer Studio. Auf jeden Fall, das ist eine sehr intuitive Art, sich eine Interpretation mal anzuschauen. Man kann sich das, und wenn man sich das jetzt anschaut, sieht man auch sehr interessante Dinge über die Interpretation. Man sieht also bei diesem Pianisten, dass er sehr klar durch, also die Zahl, die sich im Gesicht des Wurms sehen, sozusagen, das ist die Nummer des Takts, wo wir gerade sind. Und diese schwarzen Punkte, die da aufgeleuchtet sind, manchmal die markieren bestimmte Punkte in der Musik, nämlich Phrasengrenzen, wo eine große Einheit, eine musikalische Phrase aufhört und die nächste beginnt. Und wenn man sich diesen Pianisten genauer anschaut, sieht man eben, dass er durch seine Art und Weise zu spielen sehr klar und sehr bewusst die Phrasenstruktur dieses Musikstücks betont. Wir können ja hier das nochmal anschauen und zurückfahren in der Geschichte. Ja, immer wenn das Ende einer Phrase naht, geht der Wurm nach links unten. Das heißt, der Pianist wird langsamer und leiser. Und das erreicht irgendwie so ein Minimum ungefähr dort, wo die neue Phrase beginnt. Und mit der neuen Phrase beschleunigt er wieder und wird wieder lauter, da geht es wieder nach rechts oben. Und das macht er ganz konsistent, sehr schön hier und noch schöner bei dieser großen Phrasengrenze hier. Und nochmal bei der nächsten macht er das nochmal schön. Also er betont sehr bewusst die Struktur des Musikstücks durch seine Art zu spielen und macht es damit für uns klar. Und am Schluss zeigt er uns diese schöne Schleife hier. Das war seine Art und Weise, wie er dieses Finale, diesen Höhepunkt in der letzten Phrase betont hat. Dieses dam, 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 dam. Da steht auch im Notentext ein Crescendo drin. Aber wenn man genau hinschaut, betont er das eben nicht nur dadurch, dass er einfach lauter wird, sondern indem er auf komplexe Art und Weise Tempo und Lautstärke vermischt, in einer asynchronen Art und Weise. Er wird zuerst geht es nach rechts oben, er wird schneller und lauter, dann wird er weiterhin lauter, aber schon wieder langsamer. Hier ist der Lautstärke-Höhepunkt, dann wird er langsamer und leiser und dann wird er schon wieder schneller. Das heißt, er verwendet Tempo und Dynamik asynchron, um in uns zuhören und genau diesen spezifischen Eindruck eines musikalischen Höhepunkts zu erzeugen. Ja, ich könnte Ihnen jetzt eben andere Pianisten vorspielen, wie sie dasselbe Stück spielen und Sie würden jetzt den Unterschied nicht nur hören, sondern Sie würden ihn auch sehen und sogar erklären können. Aber ich habe noch so viel anderes zu zeigen, dass ich darauf verzichte. Und stattdessen in meiner Geschichte fortfahren, wenn ich darf. Wir wollen ja über so intuitive Einsichten hinaus und quantitative Aussagen gewinnen schlussendlich über Interpretation. Und dazu verwenden wir jetzt eben Computermethoden aus dem Bereich der Datenanalyse und der sogenannten Mustererkennung. Das heißt, der Computer selbst soll interessante Dinge in diesen großen Mengen von Daten finden, die wir hier messen. Weil es so viele Daten sind, dass wir es als Menschen gar nicht mehr übersehen können. Und So schauen also unsere Daten sozusagen aus. Ne? Das sind eine Aufnahme, ist sozusagen, eine Interpretation ist sozusagen ein solcher Verlauf in diesem Tempo-Lautstärke-Raum. Ein Wurm, wenn Sie so wollen, oder eine Trajektorie im Tempo-Lautstärke-Raum. Mathematisch nennt man das dann eine zweidimensionale Zeitreihe. Und das hier ist zum Beispiel eine Interpretation einer ganzen Chopin-Ballade von Arthur Rubinstein aus dem Jahr 1957. So haben Sie vielleicht Rubinstein auch noch nicht gesehen. Und darin, hier haben wir übrigens 6 verschiedene berühmte Pianisten, wie sie alle dieses selbe Stück spielen. Und in diesen Daten wollen wir jetzt irgendwie mit automatisierten Methoden interessante Dinge finden. So, und jetzt kommt so quasi der technische Teil, wo ich ein bisschen in die Details der Datenanalyse gehe, aber nur ganz oberflächlich. Dahinter steckt eine Menge Mathematik und eine Menge komplexer Fragen, wie man dies und jenes macht. Aber im Wesentlichen, wir wollen, damit wir diese Daten so quasi für Computermethoden zugänglich machen, machen wir zuerst einen Trick. Wir zerschneiden diese Trajektorien in lauter kurze Segmente fixer Länge, zum Beispiel 4 Beats lang, kriegen damit Abertausende von so kurzen Trajektoriensegmenten. Die schmeißen wir, salopp gesagt, in einen sogenannten Clustering-Algorithmus. Clustering ist ein Computeralgorithmus, der uns diese Tausenden von kleinen Segmenten in Gruppen einteilt, von ähnlichen Segmenten. An jeder Gruppe sollten lauter ähnliche Dinge sein. Für jede dieser Gruppen von ähnlichen oder Clusters, wie man sie nennt, Segmenten, können wir einen Prototypen ausrechnen, sozusagen die typischste Form innerhalb dieses Clusters. Und damit, wenn Sie sich das so anschauen, haben wir eine Art einfaches Alphabet der Musikinterpretation. Eine Menge, eine relativ kleine Menge von prototypischen, elementaren Tempo-Lautstärke-Kombinationen. Sie sehen hier alle möglichen Muster, ein leiser werden und langsamer werden. Die rote Punkte bezeichnet immer das Ende einer Trajektorie, damit Sie die Richtung sehen können. Eine Art Alphabet. Und damit können wir jetzt zum Beispiel schon ganz anfangen, ganz einfache Analysen zu machen. Zum Beispiel ganz was Primitives, einfache statistische Analyse. Wir haben hier links ein typisches Mozart-Interpretationsalphabet, das unser Computer eben gelernt hat aus Mozart-Aufnahmen berühmter Pianisten. Und rechts sehen Sie 6 verschiedene Pianisten, Maria Joao Pires, Andras Schiff und so weiter. Und was hier visualisiert ist, ist die Häufigkeit, mit der ein Pianist jedes dieser die einzelnen Muster verwendet hat in seinen Aufnahmen oder in ihren Aufnahmen. Das heißt, das Layout hier entspricht dem Layout hier auf dem Alphabet und helle Bereiche markieren die Muster, die von den Pianisten besonders oft verwendet werden. Wenn man sich das so anschaut, schaut das alles sehr ähnlich aus, als ob sie da alle sehr ähnlich spielen. Aber wir können den Computer dann die Ähnlichkeiten wegfiltern lassen. Übrig bleiben die Unterschiede und ich habe jetzt nur einen Unterschied angekreuzt oder angemerkt hier zwischen Andras Schiff und Maria Joao Pires. Und die beiden Muster, um die es geht, in denen sie sich unterscheiden, sind diese beiden hier, die beschreiben eine Art negative Kopplung von Tempo und Dynamik. Also entweder ein lauter werden und gleichzeitiges Verlangsamen oder ein leiser werden und gleichzeitiges Beschleunigen. Und man sieht, dass Andras Schiff das wesentlich öfter und mehr verwendet als zum Beispiel Maria Joao Pires. Pires hat eine starke Tendenz, Beschleunigung mit lauter werden zu kombinieren und vice versa. Wenn man böse sein wollte, könnte man sagen, sie spielt mehr nach dem Lehrbuch. Das wäre aber nicht nur böse, das wäre auch falsch, weil es viel zu vereinfacht. Aber auf diese Art und Weise kann man zunächst einmal ganz einfache globale Charakteristika von Künstlern und Unterschiede finden. Ich will es hier gar nicht das weiter vertiefen. Wir wollen ja von so globalen Dingen weg und vielleicht spezifischere Dinge finden. Muster, die irgendwie was aussagen über den Stil von Interpreten. Und dazu machen wir gleich den nächsten Datentransformationstrick, der ist auch ganz primitiv. Wir haben hier nochmal so ein Interpretationsalphabet und wir können ja den Begriff des Alphabets ruhig wörtlich nehmen und jedes dieser elementaren Muster als mit einem Buchstaben bezeichnen. Ne? Nennen wir das erste Muster A, das zweite B, das dritte C und so weiter. Und eine ganze Interpretation, also eine ganze so komplexe Trajektorie, kann man dann eben approximieren als Folge von so elementaren Mustern, das heißt als Folge von Buchstaben, das heißt in informatischer Sprache als String oder Zeichenkette. Ja? Das ist jetzt eine Mozart-Interpretation von Daniel Barenboim, von dieser F-Dur-Sonate, die Sie am Anfang so kurz angehört haben. Das ist ja auch nicht die ganze Sonate, aber ein Teil davon.
Könnte man als Gencode quasi interpretieren?
Das schaut schon so ein bisschen aus wie Genforschung. Ne? Ich würde es also nicht so weit gehen, das den genetischen Code des Barenbäumschen Mozart-Stils zu nennen. Für uns ist wichtig, dass wir auf diese Art und Weise jetzt plötzlich in eine andere Welt von Daten kommen, durch diese Transformation. Jetzt sind wir in einer Welt von Zeichenketten, wo man eine Menge von Analysemethoden kennt, zum Beispiel aus der Bioinformatik. In der Genforschung geht es ja auch mit Struktur zu tun haben. Und genau solche Methoden und auch andere aus dem Bereich Data Mining kann man jetzt auf so diese Art von Daten anwenden. Das ist die ganze Idee dieser Transformation. Wir können uns zum Beispiel fragen, gibt es in diesen Interpretationsstrings, gibt es vielleicht Teilketten, Teilfolgen von Buchstaben, die für bestimmten Pianisten charakteristisch sind, die bei bestimmten Pianisten oft vorkommen und bei anderen kaum oder gar nicht. Das ist ein schwieriges informatisches Problem. Ich habe solche Slides zwischendrin, nur um Ihnen anzudeuten, dass dahinter Informatik und Mathematik steckt. Bitte, ja? Warum hat bei dem Alphabet das Y und das Z gefehlt? Weil ich ganz arbiträr und beliebig die Anzahl der Buchstaben auf 24 gesetzt habe. Das ist eine sehr beliebige Entscheidung des Experimentators und eine, die nicht ad hoc so direkt zu rechtfertigen ist. Es sind auch andere Entscheidungen, die dahinter stecken, die Sie jetzt nicht gesehen haben, zum Beispiel wie die Daten normalisiert werden und so weiter, die alle das Alphabet beeinflussen, das herauskommt. Was man tun muss, ist, man muss mit sehr vielen verschiedenen Alphabeten experimentieren. Man muss informationstheoretische Methoden darauf anwenden, um herauszufinden, wie viel Information man braucht, um wie viel der ursprünglichen Interpretation darzustellen und solche Dinge. Das sind sehr komplexe Fragen und dahinter steckt dann sehr, sehr viel Experimentieren und Validieren in Experimenten. In dem Fall haben wir halt ein Alphabet mit 24, hat sich als adäquat für bestimmte Zwecke herausgestellt. Wie gesagt, die Frage ist, gibt es Teilmengen von Teilsequenzen von Buchstaben, die vielleicht typisch für Interpreten sind? Wie das geht, wie man das macht, sage ich Ihnen nicht, außer dass es ein Problem ist, wo Computer sehr lange suchen müssen. Ja, da kann es schon um Tage gehen, die da gerechnet werden, bis da irgendwelche Muster gefunden werden. Auch mit sehr schnellen Rechnern. Es stellt sich heraus, dass zum Beispiel tatsächlich es sich so Teilmengen, Teilsequenzen finden lassen, die zum Beispiel für Barenbäume typisch sein könnten, in unseren Daten, die wir haben. Ja? In der letzten Zeile ist ein Y drin. Das. Jetzt bin ich ertappt, das heißt, ich habe offenbar in meinen Slides verschiedene Vokabularien und verschiedene Alphabete verwendet. Aber ich habe gewusst, dir entgeht nichts. Sehr aufmerksam. Gott sei Dank, das Muster, das wir jetzt finden werden, durch magische Computermethoden, hat kein Y in sich. Also es stellt sich heraus, dass so ein Computer kann also tatsächlich so Teilmuster erfinden. Er findet zum Beispiel unter diesen vielen Aufnahmen, die wir gesammelt haben, tatsächlich findet er, dass zum Beispiel es diese vier Buchstaben F, A, V, T, dass die relativ häufig bei Barenbäumen vorzukommen scheinen und bei kaum anderen Pianisten. Klingt das interessant. Es ist die Frage, was heißt F, A, V, T? Ja, wir können ja einfach zurückgehen zu unseren Originaldaten, zu diesen Trajektorien und schauen, welchen Sequenzen diese Buchstabenfolge entspricht, was die Buchstaben kodieren, sozusagen. Und hier haben wir also ein paar verschiedene Instanzen dieses FAVT-Musters in Barenbäumschen Originalwürmern, wenn Sie so wollen, in Mozart-Aufnahmen. Und der rote Punkt jeweils ist wieder das Ende einer Trajektorie. Das sind also so 6 oder 7 verschiedene Instanzen, auch aus verschiedenen Stücken teilweise. Aber alle sind durch diesen Buchstabenfolge FAVT charakterisiert. Und offenbar, was dieses FAVT zu kodieren scheint, ist eine Art Lauterwerden, ja, nach oben, mit mehr oder weniger konstantem Tempo, dann oben beim Lautstärke-Höhepunkt ein Beschleunigen, das geht nach rechts, und dann wieder ein Leiserwerden mit mehr oder weniger konstantem Tempo. Und das scheint zumindest in unseren Daten, in diesem kleinen Sample, das wir da gehabt haben, könnte etwas Ungewöhnliches sein, weil wir normalerweise viel öfter in unseren Daten Bewegung gegen den Uhrzeigersinn sehen von diesen Würmern. Wie Sie es vorhin auch bei dieser Chopin-Animation gesehen haben, oder wie Sie es hier sehen, bei einer Menge von typischen Mustern, die der Computer entdeckt hat für Mitsuko Uchida. die sich auch gegen den Uhrzeigersinn gehen, wo also ein lauter wird, ein Crescendo mit einem langes Verlangsamen einhergeht. Das ist so ein kleiner punktueller Punkt, der uns zeigt, wie man sozusagen Dinge entdecken könnte, die vielleicht so kleine Verhaltensweisen, die vielleicht für Pianisten typisch sind, die aber noch lange nicht natürlich wirklich den großen Stil des Pianisten erklären. Das sind so ganz kleine punktuelle Einsichten. Hier haben wir ein typisches, ein kleines Rubinstein-Muster gefunden. Beschleunigen, verlangsamen mit mehr oder weniger konstantem Tempo. Oder hier hat der Computer entdeckt in Aufnahmen, in Schubert-Aufnahmen, speziell von diesem Gestur, Impromptu, dass es offenbar drei klar unterscheidbare Strategien gibt, wie Pianisten dasselbe musikalische Material spielen. Das heißt, dass alle diese Dinge beziehen sich auf dieselbe musikalische Phrase oder auch ihre Wiederkehr. Und man sieht, dass es hier offenbar drei klar unterscheidbare Strategien gibt. Hier links in der einen Gruppe haben wir Rubinstein und Horowitz, die alten Meister. Rechts haben wir Friedrich Gulda und ein paar andere. Hier unten in der Gruppe ist zum Beispiel der Alfred Brendel, der Wilhelm Kempf, was mich besonders freut, weil er, das finde ich nett, weil Kempf erklärtermaßen eines der Vorbilder der wenigen vom Alfred Brendel war. Ich finde es nett, dass die in derselben Gruppe tatsächlich zu finden sind. Also der Computer findet sie in derselben Gruppe, finde ich ganz interessant. Das sind so ganz kleine punktuelle Dinge. Und auf diese Art und Weise können wir zum ersten Mal quasi Einblick in Interpretationsstrategien gewinnen. Im wörtlichen Sinn, nämlich wir können anschauen, wir können Dinge sehen, die man sonst nur hört oder sehr schwer hört, weil sie in der Zeit sehr schnell weg sind. Ja, das sind aber immer noch punktuelle Dinge. Hier haben wir einen systematischeren Versuch, ein bestimmtes Stilmerkmal in Zahlen zu fassen, nämlich die stilistische Konsistenz. Ja, hier haben wir also 12 Aufnahmen vom berühmten Pianisten, von einem Schubert, wieder Schubert, analysiert und verglichen in Form solcher Strings. Das schaut wirklich wie Genforschung aus. Ne? Und wir analysieren jetzt quasi das Auftreten bestimmter Muster und deren Wiederauftreten in verschiedenen Teilen des Stücks und setzen das in Beziehung zur musikalischen Struktur des Musikstücks selbst, nämlich zur Phrasenstruktur, wo welche ähnliche Phrasen wiederkehren. Das ist ein komplexes Optimierungsproblem, das lösen wir mit genetischen, evolutionären Algorithmen, aber das wollen Sie auch nicht so genau wissen. Und auf diese Art und Weise können wir dann schlussendlich eine Maßzahl berechnen, die uns angibt, wie konsistent, unter Anführungszeichen, ein Pianist spielt, in dem Sinne, wie stark ein Pianist dazu tendiert, ähnliche wiederkehrende musikalische Passagen auch ähnlich zu spielen. Und damit können wir berühmte Pianisten jetzt ordnen, an Reihen, nach der Reihenfolge ihrer stilistischen Konsistenz. Und Sie sehen, da gibt es also, die Zahlen erkläre ich Ihnen nicht, aber es gibt deutliche Unterschiede zwischen sehr, naja, sagen wir mal, konsistenten Pianisten wie Barenboim und Horowitz. Und auf unten am anderen Ende haben wir den Friedrich Gulda, der mit relativ, sagen wir mal, variantenreich spielt. Aber das ist auch wieder nur eine Momentaufnahme, das bezieht sich auf nur ein Musikstück, ein relativ langes, aber nur ein Stück. Das heißt, wir können natürlich daraus nicht generelle Dinge ableiten. Wir können, und noch dazu, das ist auch keine... Das ist also das erste Mal, dass wir wirklich quantitative Aussagen über den Stil von Pianisten treffen können, die wir messen können und benennen können. Das ist aber kein ästhetisches Merkmal, kein ästhetisches Urteil, ja? Sondern es ist eine rein quantitativ messbare Tatsache. Was, wie das ästhetisch bewertet wird, ist eine ganz andere Frage. Mit Ästhetik befassen wir uns nicht, weil da sind wir Laien. Ja? Die können wir nicht messen und darüber können wir auch keine Aussagen treffen. Wir versuchen Aussagen darüber zu treffen, was wir messen können. Und messen können wir, dass es große Unterschiede in der stilistischen Konsistenz zwischen Pianisten gibt. Und die nächste Frage ist, wenn es so messbare Unterschiede gibt, ja, bitte.
Haben Sie Informationen, ob Pianisten ein und dasselbe Stück immer wieder gleich spielen oder doch sehr unterschiedlich?
Ja, da gibt es viele Informationen und man müsste sich das, also die Frage, um sie nur zu wiederholen, damit es dann auf der Aufnahme.
Wir haben's.
Die Frage war, ob wir Daten darüber haben, ob auch ein und derselbe Pianist, dasselbe Stück, wenn er es mehrmals spielt, immer wieder gleich spielt. Und da gibt es jede Menge Daten und auch Erfahrungsberichte dazu. Ich gebe Ihnen, es gibt auch verschiedene Antworten. Natürlich, wenn Sie sich die Entwicklung des Pianisten über die Zeit anschauen, spielen Sie es nicht immer gleich, und zwar tun Sie das sehr bewusst nicht. Ne? Der Pianist entwickelt sich und entwickelt auch sich in Bezug auf Verständnis von Musik und deswegen dessen, was er ausdrücken will und auch in seinem Verständnis der historischen Zusammenhänge von Stücken und wird vielleicht das Stück in 10 Jahren darauf wieder ganz anders spielen. Dann nehmen Sie die Goldberg-Variationen vom Gould her, die klingen auch nicht in allen Aufnahmen gleich. Andererseits, ich habe zum Beispiel vom Horowitz habe ich 3 Aufnahmen von der Träumerei vom Schumann. Und wenn man da die Tempokurven übereinander legt, und dazwischen der ersten und der dritten Aufnahme sind ungefähr 20 Jahre, und wenn man die übereinander legt, dann sind die an den wichtigen Punkten, dort wo die Phrasengrenzen sind, sind sie fast deckungsgleich. Und zwar unglaublich. Das heißt, Pianisten können erstens sehr präzise so spielen, wie sie wollen. Pianisten haben ein sehr präzise, oder überhaupt Musiker haben ein sehr präzises Gedächtnis für Zeit und Tempo und können das reproduzieren, wenn sie wollen. Und wenn es also große Variationen über die Zeit gibt, dann sind die bei guten Musikern sicher gewollt. Wenn es so messbare Unterschiede gibt, dann wäre die nächste Frage, und ich steigere mich jetzt in immer wildere Fragen hinein, dann müsste es doch möglich sein, dass eine Maschine, ein Computer lernen kann, berühmte Pianisten an ihrem Stil zu identifizieren, nur indem er zuhört, wie sie spielen, indem er sich ihre Aufnahmen anhört. So wie Sie vorhin oder manche von Ihnen den Gulda erkannt haben. Beziehungsweise, wir spielen dann dem Computer nicht die Audioaufnahme vor, sondern wir messen ja diese Tempo-Lautstärke-Verläufe, die quasi einen Teil der Interpretation charakterisieren und kodieren die in solche Strings. Und die Frage ist, kann ein Computer lernen, Pianisten zu identifizieren, nur anhand von Eigenschaften ihrer Interpretationsstrings? Das ist eine Frage für das maschinelle Lernen. Also es geht hier darum, dass der Computer das selbst lernen soll. Wir spielen ihm Aufnahmen vor, er bekommt Beispielaufnahmen von verschiedenen Pianisten, weiß von jeder Aufnahme, das hat der gespielt, das sind aber dieselben Stücke, nur eben jeder spielt es anders. Und dann analysiert er und versucht herauszufinden, ob es hier Gesetzmäßigkeiten gibt und dann spiele ich ihm neue Stücke vor und frage, wer hat das gespielt. Und das hier sind Resultate aus einem Experiment, das wir gemacht haben mit einer großen Zahl von Mozart-Klaviersonaten, aufgenommen von 6 verschiedenen Pianisten. Sie haben hier oben die Liste wieder. Und das ist aus einem paarweisen Erkennungsexperiment. Das heißt, hier ist die Aufgabe immer für den Computer zu erkennen, wer welcher von 2 Pianisten jetzt gerade spielt. Es geht darum, 2 Pianisten zu unterscheiden zu lernen. Und bei reinem Raten, wenn er nichts davon verstehen würde, würde er im Schnitt quasi 50% Erkennungsrate erreichen. Hier haben Sie die Erkennungsraten, also unseren Experimenten. Und Sie sehen, dass für manche Pianistenpaare wir Erkennungsraten von über 90% bis 95% erreichen. Und der Computer erreicht es. Und im Schnitt über alle Pianistenpaare immer noch an die 82%. Das heißt, in 82% der Fälle erkennt der Computer in einer Aufnahme, die er vorher nie gehört hat, ja, das Teststücke sind neue Stücke, die er nicht kennt, erkennt er den Pianisten korrekt, wenn er zwischen 2 wählen muss. Das finde ich erstaunlich. Es ist, würde ich behaupten, besser als die meisten Menschen das können, unter vergleichbaren Umständen auf jeden Fall. Und es ist auch deswegen erstaunlich, weil Sie bedenken müssen, dass die Daten auf der Grundlage für diese Entscheidung für den Computer eine ganz schlechte ist. Ja. Wir messen ja nur grobe Tempoänderungen von Beat zu Beat und die grobe Lautstärkeänderung von Beat zu Beat und all diese feinen Nuancen der Artikulation und so, die können wir nicht mal messen, die sind gar nicht drin in den Daten. Und trotzdem, dass der Computer trotzdem Pianisten so gut erkennen kann, ist ein starker Hinweis darauf, dass es so etwas wie einen konsistenten persönlichen Interpretationsstil gibt, auch über verschiedene Stücke hinweg, sodass sogar eine Maschine lernen kann, die Interpreten zu erkennen. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, dann stellen wir doch gleich die heretische Frage. Könnte man sich, kann es sein, kann eine Maschine vielleicht selbst lernen, Musik ausdrucksvoll zu spielen? Ja, ich sage mal, damit man in der Tonaufnahme dann hört, dass ich hier Anführungszeichen um das ausdrucksvoll herum gemacht habe. Kann eine Maschine lernen, Musik irgendwie vernünftig musikalisch zu spielen? Ich würde die Frage nicht stellen, wenn ich nicht eine Antwort darauf hätte. Wir haben natürlich auch solche Dinge gemacht. Wir beschäftigen uns seit 10 Jahren mit diesem Thema, muss ich dazu sagen. Ja, das ist ein großes Thema der Grundlagenforschung. Das steckt auch sehr viel Arbeit dahinter. Das heißt, wir wollen, dass der Computer das selbst lernt. Wir wollen nicht programmieren, dass er irgendwie dann ein Stück vernünftig spielt, sondern der Computer soll lernen selbst. Er hat am Anfang keine Ahnung von Interpretation, dann bekommt er Beispielaufnahmen vom Pianisten, versucht die zu analysieren und versucht daraus, das ist hier mit Machine Learning angedeutet, versucht daraus, allgemeine Muster und Gesetzmäßigkeiten in diesen Aufnahmen zu finden, die vielleicht auf allgemeine Timing- und Dynamikstrategien hinweisen. Und das tun wir natürlich nicht, um irgendwie einen künstlichen Pianisten zu erzeugen. Das fände ich eine völlig sinnlose, widersinniges Ziel. Sondern wir tun das, weil wir auf diese Art und Weise mehr darüber lernen wollen, ob es Gesetzmäßigkeiten gibt in diesen Daten. Und deswegen wenden wir hier Machine Learning, also Lernalgorithmen, Lernprogramme an, die die Daten analysieren und dann daraus explizite Regeln lernen, die sie auch als Regeln hinschreiben. Der Computer sagt dann, ich habe dir die Regeln gefunden, oder glaube sie gefunden zu haben, die vorhersagen, wie die Interpreten wahrscheinlich in einer bestimmten musikalischen Situation, was sie da tun werden. Und das ist hier nur ein Beispiel aus einem großen Experiment, wo wir lange daran gearbeitet haben. Das sind Regeln, Vorhersageregeln, die der Computer selbst entdeckt hat in Aufnahmen von Pianisten. Regeln, die der Computer sich selbst zusammengebaut hat und die vorhersagen wollen, wie der Pianist in einer bestimmten Situation in einem musikalischen spielen wird. Ob er in einer bestimmten Passage eine Note lauter oder leiser spielen wird, ob er beschleunigen oder verlangsamen wird, ob er Staccato oder Legato spielen wird. Und es hat sich, ich lese Ihnen weder die Regeln vor, noch will ich sie Ihnen erklären. Das Interessante ist, dass man diese Regeln analysieren kann, dass man sie in Bezug setzen kann zu Theorien, die es in der Musikwissenschaft gibt, über Interpretation und damit neue Dinge lernen kann. Über Gesetzmäßigkeit, die es offenbar gibt. Was Sie wahrscheinlich mehr interessiert, sind nicht diese Regeln. Und diese vielen Zahlen deuten Ihnen zumindest an, dass wir eben nicht nur Regeln entdecken, sondern dass wir sehr präzise und sehr quantitativ auch versucht zu evaluieren, zu bewerten, wie gültig sind diese Regeln, indem wir sie an neuen Datenaufnahmen testen. Wir können messen, wie viel Prozent der Aktionen, Entscheidungen in den Interpreten wirklich richtig vorhergesagt werden durch bestimmte Regeln und können damit Aussagen treffen, wie gültig oder wie generell manche dieser Prinzipien sind, die der Computer entdeckt hat. Sie wollen wahrscheinlich lieber was hören. Und was man natürlich tun kann, man kann, wenn der Computer diese Regeln gelernt hat, kann er diese Regeln auch auf neue Musikstücke anwenden. Und quasi dann seine eigenen Interpretationen schaffen von Stücken, die ihm neu sind. Ja, und da spiele ich Ihnen jetzt einfach mal ein Beispiel vor. Wieder diese F-Dur-Sonate Mozart, vom Computer interpretiert, nachdem er aus Aufnahmen von anderen Mozart-Sonaten gelernt hat. Das heißt, dieses Stück ist für ihn jetzt neu, das hat er nie vorher gesehen. Sonst wäre das Lernen relativ leicht, das müsste sich nur alles merken. Das heißt, wir haben ihm Mozart-Aufnahmen von anderen Sonaten gezeigt, ihn die analysieren lassen und dann präsentieren wir ihm dieses Stück und sagen, spiel das jetzt mit Ausdruck. Und ja, das ist relativ subtil jetzt. Sie müssen genau zuhören. Ja, erstens ist Mozart, da geht es etwas subtil her. Und ich spiele Ihnen, damit Sie den Unterschied hören, spiele ich Ihnen zuerst eine rein mechanische Version dieses Stücks vor, so wie es der Computer spielt, bevor er gelernt hat, bevor er irgendeine Ahnung von Interpretation hat. Nämlich rein mechanisch. Alles fixes Tempo, alles gleich laut. Und keine Artikulation. Und Sie werden dann, und danach spiele ich gleich vor, wie er es nach dem Lernen spielt. Und Sie sollten zumindest, wenn Sie genau hinhören, einen Unterschied hören. Es sollte lebendiger klingen. Na, hören Sie selbst. Also zuerst die mechanische Version. Ja, und so weiter. Das ist scheußlich. Scheußlich. Hier spielt es nach dem Lernen. Ein bisschen zu dramatisch, würde ich sagen. Also den Unterschied sollten Sie doch zumindest gehört. Es klingt, würde ich behaupten, schon musikalischer, wenn auch nicht mit Ausdruck. Ja, wir arbeiten jetzt an einem neuen Modell, da wo wieder nur um anzudeuten, dahinter steckt Mathematik und alles Mögliche. Der Autor dieses neuen Modells, der Sebastian Flossmann, sitzt gleich da hinten. Wenn Sie die mathematischen Details von Markov, Hidden Markov-Modellen und bayesianischen Netzwerken wissen wollen, dann fragen Sie ihn. Das Wesentliche daran, auch dieses neue Interpretationsmodell wird wieder vom Computer gelernt, aus Beispielen, aus Beispieldaten. Und wir haben dieses neue Modell also trainiert, auf, wieder auf verschiedenen Beispielaufnahmen, zum Beispiel Chopin. Und wir haben dieses neue Modell dann, dieses Computerprogramm, getestet unter erschwerten, unter harten Bedingungen. Es gibt so einen internationalen wissenschaftlichen Wettbewerb namens RENCON, das steht für Piano Performance Rendering Contest. Das ist eine Art Wettbewerb, wo Computer, die Musik ausdrucksvoll spielen, gegeneinander antreten, wo quasi Wissenschaftler ihre Ausdrucksmodelle miteinander vergleichen können. Ja, sowas gibt es in Japan. Und die letzte RENCON Contest war eben letzten Herbst in Sapporo und zwei meiner Leute waren dort und wir haben dort unser Programm namens YQX, so heißt es, dort antreten lassen. Und das ist eben ziemlich hart, weil es geht dort live. Es wurden nämlich speziell für diesen Wettbewerb wurden zwei Musikstücke komponiert von einem japanischen Professor. Professor für was, weiß ich nicht. Und diese Musikstücke wurden den Teilnehmern nicht vorher bekannt gegeben. Also wir haben meine zwei Leute sind hingefahren, hatten keine Ahnung, wie diese Stücke sein werden. Außer, dass es uns gesagt werden, eins wird so im Stile von Chopin sein, das andere im Stil von Mozart. Ja, dann sind sie dort angekommen und haben dann eine Stunde vor dem Wettbewerb zwei Computerdateien bekommen, wo der Notentext dieser zwei neu komponierten Stücke drin war, in einem Computerformat. Und dann hatten sie genau eine Stunde Zeit, dieses Zeug überhaupt einzulesen im Computer, weil es ist nicht so selbstverständlich, dass man jedes Format lesen kann, und das Ganze zum Laufen zu bringen. Und dann musste der Computer-Output live auf einem Computerflügel gespielt werden vom Computer. Ein Flügel, der vom Computer angesteuert wird und tatsächlich dann selbst spielt, ohne dass man sich vorher das anhören darf, was der Computer da berechnet hat. Das heißt, es war sehr nervenzerfetzend, glaube ich. Ja. Und ja, ich spiele Ihnen jetzt vor, sozusagen, wie unser Programm dort dieses Pseudo-Chopin-Stück namens Mai Nocturne vom Professor Tadahiro Murao gespielt hat, live auf diesem Flügel. Ja, Sie müssen sich eben vorstellen, wenn der Computer nichts gelernt hätte, würde das ganz grauenhaft mechanisch spielen. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein Stück, das wir vorher nie gesehen haben, das auch nicht wirklich unbedingt Chopin ist. Sie müssen sich vorstellen, das ist alles vom Computer selbst gelernt, ja, damit Sie sozusagen gnädig sind, wenn Sie das hören. Hören Sie einfach, ich habe ein kleines Video, das wurde dort live gemacht. Die Videoqualität ist schlecht, dafür ist das Video echt. Und hören Sie auf die Musik, ja, hören Sie vor allem auf die Tempogestaltung, ein bisschen die Dynamik. Und alles, was schlecht ist, liegt an der schlechten Komposition und nicht an der Performance. So, das ist also live. Da hier haben Sie den Yamaha Computerflügel. Da wird es von unserem Laptop dann gespielt. Und alle waren gespannt, was da herauskommt. Das war ein Transkriptionsfehler, die hohen Noten. Ja, das ist halt nicht Chopin, ne? Transkriptionsfehler. Aber hören Sie das finale Ritardando dann. Tja, es hat diese Aufnahmen wurden dann live vom Publikum auch vom Komponisten der Stücke, Professor Murau, bewertet. Und es gab drei Hauptpreise, die man da gewinnen konnte. Den Rankin Award, den Rankin Technical Award und den Murau Award. Und alle drei Hauptpreise sind an unser Programm YQX gegangen. Das ist eine schöne Geschichte, auch für die Medien. Ja, wissenschaftlich ist nicht so wirklich relevant. Aber es zeigt doch zumindest, dass das Modell etwas erfasst, was wir doch als halbwegs musikalisch offenbar empfinden. Und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. So, und damit komme ich habe schon zum Schluss, schon ist gut, bin schon fast fertig. Vielleicht ein paar Worte noch zu dem, was wir derzeit tun. Wir haben also ein großes Projekt derzeit laufen, das wieder vom FEF finanziert wird, für diejenigen, die ihn kennen, wo es darum geht, wo wir jetzt einen ganz einzigartigen Korpus von Daten zur Verfügung haben. Ein unglaublicher Korpus von empirischen Daten. Der russische Pianist Nikita Magalow hat kurz vor seinem Tod im Frühling 1989 das gesamte Solo-Klavierwerk von Chopin live im Wiener Konzerthaus gespielt, innerhalb von wenigen Monaten, in 6 Konzerten. Und zwar in aufsteigender Opus-Reihenfolge, alles systematisch durch. Da war er 77 Jahre alt. Und diese Aufnahmen, er hat nicht auf dem normalen Flügel gespielt, sondern auf diesem Bösendorfer Computerflügel, der alle Tastbewegungen festgehalten hat für alle Zeiten. Und es ist mir gelungen, seine Witwe aufzutreiben nach langer Suche irgendwo in der französischen Schweiz und von ihr die exklusive Erlaubnis zu bekommen, dass wir ihre Daten ihres Mannes für wissenschaftliche Zwecke verwenden dürfen. Das heißt, wir haben das Gesamtwerk von Chopin von einem Pianisten gespielt in einer kurzen Zeit und wir haben jede einzelne Tastenbewegung dieser Aufnahmen haben wir im Prinzip dokumentiert. Das ist ein unglaublicher Korpus, sowas hat auf der Welt niemand an Daten zur Verfügung. Und das wird uns erlauben, also extrem präzise und auch großflächige Untersuchungen zu machen. Und nur damit Sie noch einmal nicht glauben, dass das leicht sei, ja, muss ich Ihnen vielleicht noch einmal die Dimensionen klar machen. Das sind insgesamt über 320.000 gespielte Noten. Und die im Prinzip genau dokumentiert sind. Also jede Tastenbewegung steht da irgendwo in diesen Dateien drin. Aber damit wir jetzt wissen, für jede gespielte Note, ob es der Pianist die länger oder kürzer gespielt hat, als sie notiert war, müssen wir zuerst wissen, wie die Noten notiert waren. Das heißt, der Computer braucht zuerst den Notentext dieser ganzen Stücke, intern, in computerlesbarer Form. Das heißt, wir müssen zuerst das Gesamtwerk von Chopin, die geschriebenen Notentext in den Computer reinkriegen, in einer formalen Sprache. Zum Beispiel, das ist nur ganz einfach, ein kleines Stück, das auf einer Seite Platz hat, ja, ein kleines Prälude. Und es gibt Software, es gibt Computerprogramme, die versuchen, also geschriebene Noten zu lesen und das in eine formale Sprache zu übersetzen. So wie es Computer gibt, die geschriebene Schrift lesen können. Nur die funktionieren, das ist sehr, sehr schwierig. Und wir haben also, beziehungsweise Sebastian wieder, hat sehr, sehr viel Zeit verwendet, zuerst nur den Notentext, das Gesamtwerk von Chopin in den Computer reinzukriegen. Und jeden Fehler und alles, was hier grau ist und nicht schwarz, sind Fehler, die das Programm gemacht hat, das alles von Hand zu korrigieren, so bis endlich jede einzelne Note stimmt. Damit haben wir den Notentext erst im Computer, der wird dann intern dargestellt, so in computerlesbarer Form, XML für diejenigen, denen das was sagt. Dieser Text hier beschreibt so ungefähr 1,5 Noten. 320.000 haben wir, das heißt, wir sind ungefähr 200.000 Seiten solche Texte, die den Notentext darstellen. Damit haben wir den Notentext und jetzt müssen wir für jede geschriebene Note herausfinden, welche gespielte Note der entspricht. Das heißt, wir müssen das sozusagen matchen, wie man sagt. Wir müssen für jede gespielte Note die entsprechende Note im Notentext identifizieren. Und das ist extrem aufwendig, weil die Noten nicht so einfach, der Pianist spielt es nicht einfach so schön, wie es im Notentext steht. Ja, das ist ein ziemliches Durcheinander. Und wir haben Sebastian hat sehr, sehr viel Arbeit da hineingesteckt. Aber jetzt, wir sind fertig. Wir haben jetzt praktisch den gesamten Magalow, den gesamten Chopin, Note für Note konstruiert. Wir können jedes Detail präzise beschreiben. Wir können auch alle seine Fehler präzise dokumentieren. Deswegen geben ja Musiker solche Daten ungern her, ne? Weil man ihnen exakt jeden Fehler genau nachweisen kann. Und es finden sich viele Fehler. Ich weiß nicht, lass Sie raten. Was glauben Sie in diesen 320.000 Noten, wie viele Fehler da drin sind? Es gibt verschiedene Fehler. Ne? Er spielt eine Note, die nicht im Notentext steht, oder er spielt eine nicht, die drin steht, oder er ersetzt eine Note durch andere und solche Dinge, oder spielt, trifft eine falsche. Wie viel glauben Sie, sind da Fehler drin? 3%? Das ist viel. Der Sebastian behauptet, das seien 10%. 10%. Nicht, nennen wir es nicht Fehler, nennen wir es nicht Übereinstimmung zwischen Notentext und geschriebenem Text. Wir sind nicht ganz sicher, welchen Notentext er verwendet hat, welche Ausgabe. Und es gibt vor allem sehr viele Fehler, die man als Zuhörer gar nicht als Fehler hört. Ja, ob der in einem Akkord in der linken Hand die Terz spielt oder nicht spielt, das hören Sie gar nicht. Es gibt viele Situationen, wo er einen Akkord durch einen anderen ersetzt. Also was ich einen geraden durch einen Sechstakkord, also ich weiß nicht was. Bitte?
Die kann man oft nicht greifen.
Die kann man auch oft nicht greifen, ja. Und vor allem, natürlich. Und vor allem in seinem Alter, also manche dieser Etüden sind ja mörderisch. Ja? Und er spielt auch oft Akkorde, die also anders sind als die notiert sind im Notentext, was vielleicht die Vermutung nahelegt, dass er tatsächlich diese Konzerte alle auswendig gespielt hat. Aus der Erinnerung. Und deswegen kann es schon sein, dass er einen Akkord durch einen anderen gleichwertigen ersetzt. Das wäre ja noch eine phänomenale Leistung. Ja? Gesamtwerk von Chopin in wenigen Monaten auswendig auf der Bühne mit 77 Jahren, ist unwahrscheinlich. Also da werden wir noch viel mit diesen Daten, von denen werden Sie noch was hören. So, und dann sind wir schon zum Schluss. Die Faceplanes erzähle ich Ihnen nicht mehr, sind zu kompliziert, da geht es in die Physik hinein. Und möchte Ihnen also nur zum Schluss, ich hoffe eben, dass ich Sie überzeugt habe, dass man mit Computern interessante Dinge auch über Musik und sogar über musikalischen Ausdruck herausfinden kann. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die hier mitgearbeitet haben, weil das hinter all dem steckt enorm viel Arbeit. Sehr viel, viele Jahre, sehr viel Arbeit und sehr viele Leute haben dazu beigetragen. Zwei sitzen hier und viele andere haben im Laufe der Jahre beigetragen. Es war auch recht interdisziplinäres und internationales Team.
Ich habe noch eine Frage. Geht das schon so?
Ja, es geht schon.
Ich habe eine Frage, und zwar ein wesentlicher Teil der Interpretation ist ja auch die Verwendung des Pedals. Und inwieweit können Sie das also mit dem Computer auch feststellen, ob er jetzt da mehr oder weniger Pedal nimmt?
Wir können es auf dem Bösendorfer Computerflügel können wir es messen. Der registriert das. Und so ist sogar sehr präzise. Nicht nur sondern mit sehr feiner Auflösung misst er genau über die Zeit, wie das Pedal wann war. Pedal ist eine enorm schwierige Frage. Wir haben sie bis jetzt ignoriert, im Wesentlichen. Aus Audioaufnahmen das Pedal zu rekonstruieren, ist praktisch unmöglich. Aber bei den Bösendorfer Aufnahmen hätten wir sie. Und beim Magalow werden wir spezifisch dann irgendwann das Pedal studieren. Das ist eine sehr interessante Frage. Das wäre dann eine dritte Dimension in unseren Messdaten. Ja, natürlich. Ja. Ich bin soweit fertig, ja? Wir sind schon.
Ja, das war die Frage noch, irgendwie würde ich ans Publikum richten, und zwar, es gäbe noch zwei Zugaben, ob Sie jetzt lieber in den diskursiven Teil gehen möchten oder ob Sie die Zugaben noch anschauen möchten. Vielleicht, wer will die Zugaben sehen? Handzeichen.
Ja, ich.
Sieht nicht schlecht aus.
So habe ich mir es gewünscht. Ja. Ich werde mich kurz halten. Die Bar macht erst um 9 Uhr auf.
Die Bar geht um 9 Uhr los.
Die Bar geht jetzt um 9 Uhr los.
Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ja, dann würden wir in den diskursiven Teil gehen.
Mhm. Ja, ganz kurz.
Schauen wir das noch kurz an.
Ja, Zeus und das Midi-Theremin. Ja, ich habe Sie also durch die ganze Reise geführt, vom Messen über das Visualisieren bis zum Analysieren von Interpretation. Aber vielleicht könnten wir das noch einen Schritt weiter drehen. Also vom Messen und Beobachten hin zum Steuern und Formen von Interpretation. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir diesen Interpretationswurm nicht nur beobachten könnten als Darstellung dessen, was ein Pianist tut, sondern wenn wir den selber herumziehen könnten und damit durch unsere Bewegungen das Tempo und Lautstärke einer Interpretation nach unserem Gutdünken selbst steuern in Echtzeit. Haben wir probiert. Auch deswegen, weil ich von einem japanischen Kollegen und Freund ein sogenanntes Midi-Theremin geschenkt bekommen habe. Was Sie jetzt sehen werden, ist ein kleines Video, wo ich mit Handbewegungen diesen Wurm in diesem Tempo-Lautstärke-Raum herumziehe und damit Tempo und Lautstärke selber kontrolliere. Ja? Und das, der Computer spielt dann die Musik. Sie hören jetzt ein Musikstück, wie der Computer ist, der würde es an sich rein mechanisch, ausdruckslos spielen und durch meine Bewegungen gebe ich dem halt irgendwie ein bisschen Form. Und wir zum Abspielen der Musik verwenden wir eben nicht irgendein Digitalpiano, sondern diesen neuen Computerflügel namens Zeus von Bösendorfer, den es seit 2 Jahren gibt. Und ich glaube, 3 Stück haben sie bis jetzt gebaut, 2 davon verkauft. Ob es mehr werden, steht in den Sternen, wenn sie sich ein bisschen mit Bösendorfer beschäftigt haben. Und zum Steuern, also zum Messen meiner Handbewegungen, verwenden wir ein sogenanntes Theremin. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Theremin kennt. Das Theremin ist eigentlich das älteste elektrische Musikinstrument der Welt. Das ist fast schon 100 Jahre alt. Das wurde so 1915, 1917 von einem russischen Ingenieur namens Thermann erfunden. Es besteht im Wesentlichen aus 2 Antennen, die die Position der Hand zwischen diesen beiden Antennen vermisst, in der X- und Y-Achse. Und im Original erzeugt dieses Theremin so naja, Musik, sagen die einen, heulende Geräusche, sagen die anderen, so wie eine singende Säge, so ähnlich. Ja? Da gibt es Virtuosen für das Instrument. Wir verwenden es nicht als Instrument, sondern als Messgerät. Das Theremin mit seinen 2 Antennen misst meine Handposition und leitet die an den Computer weiter. Und der steuert damit diesen Wurm und in weiterer Folge die Interpretation auf dem Flügel. Und hier sehen Sie das schöne kleine Video. Das ist auch ein Beispiel dafür, wie man vielleicht in Zukunft auch mit Hilfe von Computern direkt mit Musik interagieren kann, sie nicht nur passiv anhört. Das war der Bösendorfer Flügel. Sie sehen hier ein Kabel, das vom Flügel weggeht. Hier ist das Theremin. Und jetzt kommt gleich ich ins Bild. Ich werde sehr konzentriert reinschauen, weil das ist nicht leicht. Ich muss Sie gleich um Nachsicht bitten. Ja, so eine nette Spielerei, aber zeigt, wo es hingehen könnte auch. So.
Gut.
Die Bar hat immer noch geschlossen. Es gibt noch Zeit. Den Glengool. Wollen Sie auch noch sehen?
Ja, wir würden jetzt sozusagen zum Publikumsgespräch auffordern. Ich werde vorne nur ganz schnell eine Frage stellen. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, zeigen Sie bitte auf. Oder? Kommen Sie dem ersten schon. Entschuldigung.
Ich habe das verstanden als Aufforderung, den Glenn Gould noch.
Ja gut, dann machen wir das. Bitte. Will niemand im Weg stehen?
Ja, das muss sein. Das ist eine geheime Botschaft.
Ja.
Sie kennen alle Glenn Gould als einen unbestritten exzentrischen Pianisten in verschiedener Art und Weise. Wir haben also in unseren Forschungen auch sehr viel mit Mozart-Klaviersonaten gearbeitet. Unter anderem auch mit Mozart-Aufnahmen von Glenn Gould. Und die sind teilweise wirklich eigenartig. Sagen wir mal, eigenartig. Die Sie kennen von Ihnen, die werden wissen, was ich meine. Bitte?
Der Bach
von ihm ist auch eigenartig. Das ist richtig, ja. Wir haben also spezifisch Mozart angeschaut und wir haben dann Stellen gefunden, wo er wirklich seltsam spielt. Da haben wir jetzt gedacht, was tut er da? Warum spielt er das so? Was will er uns sagen? Und ein Beispiel dafür ist, ich habe hier eins, lass mal schauen, ob ich das finde. Ich habe hier den Anfang des 2. Satzes der F-Dur-Sonate im Kirchhoff-Verzeichnis 332, die spielt das sehr seltsam. Und damit Sie erfassen können, wie seltsam es spielt, spiele ich Ihnen zuerst vielleicht eine sogenannte, also sozusagen normale Interpretation von, wenn es sowas gibt. Ja. Das ist jetzt also die Mitsuko Uchi da. Und schauen Sie sich jetzt gar nicht den Wurm an, der zeigt auch gar nichts Interessantes an, hören Sie sich die Musik an. so weiter. Ja? Das war die Mitsuko Uchida. Jetzt laden wir hier, das ist jetzt live, den Glenn Gould herein. Und wieder schauen Sie den Wurm gar nicht. Hören Sie sich nur an, was er da spielt. Jetzt kommt es dann gleich. Also es ist seltsam, diese hineingehämmerten Kontrapunkte da. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben uns immer gefragt, was will er damit? Warum hämmert er das so hinein? Was will er uns damit sagen? Und vielleicht müssen wir ja nur ein bisschen genauer hinschauen, um zu verstehen, was er damit sagen will. Diese Wurmvisualisierung wird diese Würmer sind ja deswegen so schön rund, weil wir eine mathematische Operation namens Glättung auf die Daten anwenden, sodass sozusagen der Wurm uns nicht jedes Detail der Interpretation zeigt, sondern nur die großen Trends. Ja. Diesen Glättungsparameter kann man auch ändern, kleiner machen. Das würde dann bedeuten, dass der Wurm uns mehr die lokalen Details zeigt. Das heißt, er spricht dann auch auf lokale Dinge an. Dann machen wir das doch einfach und setzen den Glättungsparameter herunter von 1 auf ein Viertel. Ja. 0,25. Und schauen wir uns nochmal dasselbe Stück an. Sie sehen jetzt, der Wurm bewegt sich mehr. Man sieht das auch lokale Beschleunigung und solche Dinge. Kommt gleich die Stelle. Sehen Sie es? Das ist ja wohl das klarste M, das je jemals in einer Interpretation versteckt worden ist. Ja? Was es, also in Ziffern haben wir es, was es bedeutet, was er uns damit sagen will, das wissen wir leider immerhin noch. Und deswegen muss ich sie wohl auch wieder in Ungewissheit an die Bar entlassen.
Ja, danke für den sehr interessanten Vortrag. Ja, wir würden jetzt dann sozusagen den Diskussionsteil eröffnen, sofern Interesse da ist. Wichtig wäre dabei nur, warten Sie bitte aufs Mikrofon, geben Sie einfach ein Handzeichen, wenn Sie sozusagen etwas sagen wollen. Es sind zwei Mikrofone unterwegs, Sie werden eins bekommen. Da vorne ist jemand.
Also diese Regeln, die Ihnen... die Sie leiten bei der eigenen Interpretation der Stücke. Worauf sind die abgestimmt oder von welchen Einflussgrößen, Parametern hängen die ab, um dann das Musikstück zu interpretieren zu können?
Die Regeln, die der Computer entdecken kann, hängen davon ab, wie wir die Musik für den Computer überhaupt darstellen. Und natürlich ist es so, sozusagen die Entscheidungen des Computers oder auch des Interpreten, oder der Interpretin, müsste ich mir dazu sagen, müssen ja irgendwas mit der Struktur der Musik zu tun haben, mit dem lokalen musikalischen Kontext. Ja, ob das zum Beispiel eine aufsteigende melodische Linie ist oder eine absteigende, ob eine Note sich auf einem rhythmisch starken Teil befindet. Und all diese Aspekte oder manche davon versuchen wir eben in Form von sogenannten Features für den Computer darzustellen. Das heißt, er versucht dann abhängig von Dingen wie der rhythmisch-metrischen Position einer Note, dem melodischen Kontext, vielleicht auch dem harmonischen Kontext, vorherzusagen, wie in einer bestimmten Situation was gespielt wird. Auch das ist wieder ein wichtiger Parameter im Experimentieren. Wie stellen wir Musik wirklich dar? Welche Features schließen wir ein und welche nicht? Das öffnet einen großen Experimentierraum. Und wenn man sich dann die gelernten Regeln anschaut, kann man eben schauen, welche dieser Features kommen tatsächlich vor in den Regeln. Welche scheinen notwendig zu sein, um diese Vorhersagen zu treffen. Auf die Art und Weise kann man teilweise so einfache Gesetzmäßigkeiten entdecken.
Ja, Frage, die sich mir selber zum Beispiel aufdrängt, was sagen denn die Musiker dazu? Also haben Sie Erfahrungen jetzt sozusagen im Zwiegespräch? Natürlich, Sie haben ja sehr viele Pianisten eingeladen, mit Ihnen sozusagen zu arbeiten, glaube ich auch, oder?
Ja, nicht allzu viel. Wir verwenden eigentlich, wenn es geht, also Aufnahmen von die nicht sozusagen im Labor-Kontext aufgenommen worden sind, sondern die echte Musik sind. Die Musiker, die bei Experimenten mitmachen, die finden das erst einmal interessant. Die finden sich auch interessant zu sehen, überhaupt, was sie selbst tun. Das ist vielleicht etwas, die ganze Visualisierung hat ja durchaus vielleicht auch Potenzial in der Musikpädagogik.
Das wäre die zweite Frage gewesen. Also lernt man was damit? Ja?
Weil man spielt selbst etwas und man glaubt zu wissen, oder zu, was man getan hat. Aber erstens ist es so flüchtig, Musik. Ne? Ich weiß 10 Minuten später schon, kann es nicht mehr genau fassen. Und zweitens ist das, was man glaubt, getan zu haben und das, was man wirklich getan hat, nicht immer deckungsgleich. Und das sind so Visualisierungen sehr ein hilfreiches Feedback. Das ist eine Richtung, die ich gerne auch weiter erforschen würde. Also das Potenzial von Visualisierung für didaktische Settings. Da bräuchten wir erstens Kooperationspartner, zum Beispiel. Und wir bräuchten Geld. Für all diese Dinge, ich brauche immer, meine erste Antwort ist, geben Sie mir Geld, dann untersuchen wir das. Ich brauche Geld, um meine Leute zu zahlen. Hinter all diesen Dingen steckt sehr viel Arbeit, sehr viele junge, kreative Leute, aber die müssen auch bezahlt werden. Damit ich das gleich mal gesagt habe.
Hier vorne mal.
Es reicht offenbar aus, in diesen zweidimensionalen Diagrammen eine Interpretation zu erfassen.
Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, um die Komplexität und die Reichhaltigkeit zu fassen, die Sie hören, wenn Sie Musik hören. Natürlich nicht. Das sind gerade so im Groben der Tempoverlauf und der Lautstärke.
Sie haben doch erwähnt, dass es nicht einmal möglich ist, die Betätigung des Pedals an üblichen Audioaufnahmen zu erkennen.
Ja. Es reicht aus, um offenbar eine Maschine zu ermöglichen, tatsächlich schon Pianisten mit besser als Rate Genauigkeit zu erkennen. Das heißt, es steckt schon in dieser sehr groben Information, steckt was drin, was mit Stil möglicherweise zu tun hat. Es reicht nicht aus, die Information, um wirklich das voll zu beschreiben, was da passiert. Die ganze Artikulation, die Feinheiten, bis hin zu fragen, wie spielt ein Pianist einen Akkord? Ja, es gibt Leute, die erkennen Horowitz an seinem Klang. Na, was ist der Klang eines Pianisten? Der Pianist kann einen gegebenen Flügel ja nicht ändern. Der Flügel erzeugt denselben Klang, egal wer ihn spielt. Ich kann nur eine Taste weniger oder fester anschlagen. Der Klang hat zum Beispiel damit zu tun, wie ich gleichzeitige Töne spiele. Mit relativer Lautstärke. Auch so ganz minimale Zeitunterschiede, ob ich in einem Akkord eine Note 10, 20 Millisekunden vor den anderen anschlage. Ändert den Klang. Und all diese Dinge können wir als Audio niemals messen. Aber alle diese Dinge haben mit Stil zu tun. Und das sind die Dinge, die eigentlich ja einen wirklichen Horowitz oder Rubinstein-Fan wirklich interessieren würden. Wie weit wir da hinkommen, das ist eine offene Frage. Geben Sie mir Geld für die nächsten 20 Jahre. Und wir werden tun, was wir können.
Wir haben ja gesehen, dass eine Klettungsfunktion offenbar sehr, sehr viel verändern kann im visuellen Eindruck. Das heißt, wie sehr verändern Sie durch die verschiedenen Klettungsfunktionen dann auch den Inhalt Ihrer Aussagen?
Was ich mit den Klettungsfunktionen tun kann, ist, ich kann sehr suggestiv aufs Publikum einwirken. Ich kann sie Dinge sehen lassen, die drin sind, die aber vielleicht gar nicht so relevant sind oder nicht. Ich kann sie große Zusammenhänge sehen lassen, die man im Kleinen nicht sehen würde. Natürlich, wenn wir also Muster suchen, dann tun wir das nicht in den geglätteten Daten, sondern wir tun es in den Originaldaten. Wir versuchen natürlich, die Daten so wenig wie möglich zu verfälschen. Diese Glättung ist was wir brauchen für die Visualisierung, damit die Visualisierung nachvollziehbar ist. Aber natürlich ist das wieder ein Verfälschungsfaktor mehr, wo man sich sehr bewusst sein muss, was man mit diesem Glätten an suggestiven Effekten erzeugen kann.
Aber die Buchstaben haben sich geglättete Funktionen.
Nein, die Buchstaben basieren in Wirklichkeit auf den original zackigen Daten, wenn Sie so wollen.
Der Computer und das Klavier haben ja eine gewisse Verwandtschaft, insofern sie beide Tasteninstrumente sind. Das geht aber auch in die Geschichte weiter zurück, weil es gibt ja schon Versuche, sozusagen das Spiel von Pianisten auf Pianorollen aufzuzeichnen, beziehungsweise sehr frühe Komponisten, die für Pianorollen komponiert haben, also die den Umweg über die Noten und die Interpretation des Musikers sich gespart haben, Nancarrow und so Leute. Ja.
Das wären ja interessante Grenzwerte für Ihre Untersuchungen. Also historische Aufzeichnungen von Piano Rolls einerseits, wo also schon historische Performances ja mit Papier- und Lochtechnik aufgezeichnet wurden, oder eben das Spiel von Rollen, die als Rollen komponiert worden sind, Nankara und die Folgen.
Haben Sie das schon mal in Wenn ich mit dem zweiten anfangen darf, Stücke, die explizit für Rollen geschrieben worden sind, sie fallen nicht in unseren Bereich, weil dort will ja der Komponist explizit diese Willkür des Interpreten ausschalten. Und dazu noch dazu Stücke komponieren können, die ein Pianist gar nicht spielen könnte, vielleicht mechanisch. Ja. Das erste mit den historischen
Rollen erstellen sozusagen, aber okay.
Das erste mit den historischen Rollen ist natürlich ein sehr interessantes Thema. Man müsste an die Dinge herankommen. Es gibt in Wien, ich weiß, im Technischen Museum unter anderem einige Rollen, die man müsste die präzise vermessen. Und das Problem ist vor allem, man müsste also einen Korpus zusammenbekommen, wo man der halbwegs systematisch ist, wo ich also verschiedene Stücke und derselben Pianisten oder damit ich systematische Untersuchungen machen kann. Ich habe vom Bösendorfer vor kurzem ein MIDI-File bekommen, das sie aus einer historischen Rolle irgendwie vermessen haben. Aber ich weiß nicht wie, ich kann das nicht nachvollziehen. Interessante Frage, darin würde sich auch anschließen eine interessante Forschungsrichtung, nämlich die historische Entwicklung der Interpretationspraxis, einmal wirklich nachzuvollziehen über die letzten 150 Jahre, wenn das möglich wäre. Das ist ein weites Feld. Und Gott sei Dank habe ich noch niemand hier gefragt, warum wir nur mit dem Klavier arbeiten.
Wenn man versucht, mechanische Musik mit Ausdruck zu hinterlegen, dann wird man wahrscheinlich diese Muster anwenden, die man bei den Pianisten gefunden hat. Das heißt, man könnte dann wahrscheinlich mechanische Musik wie Horowitz klingen lassen oder wie Gulda. Jetzt die Frage, die Stücke, die hier gewonnen haben, nach welchen Pianisten haben die geklungen?
Oh, die haben nach Computer geklungen, ganz eindeutig. Die Stücke waren sehr, sehr ziemlich übel. Also, wenn man es genau nimmt, jeder gute Klavier Student würde es besser spielen, als der Computer dieses Stück gespielt hat. Es hat halbwegs vernünftig geklungen. Also
kann man nicht die Muster von diesen Pianisten verwenden, um das Stück gut klingen zu lassen? Wenn man die Muster schon analysiert und sie hat, dann könnte man sie doch verwenden, um wieder Musik zu synthetisieren.
Ja, oder? Auf dasselbe Stück schon. Aber wenn ich jetzt ein ganz neues Stück habe, da kann ich ja nicht einfach ein Muster vom Horowitz einfach so drüberlegen, sondern es muss ja dem Kontext entsprechen. Es müsste das Muster sein, das der Horowitz in diesem Stück spielen würde. Und das habe ich hier mit dieser Slide antizipiert. Die Frage kommt immer wieder, können wir einen Horowitz wieder stehen lassen oder einen Rubinstein? Ja, und wir haben sogar Experimente in die Richtung gemacht. Uns ist keine Fragestellung zu groß. Wir haben also auch Experimente, meine ich, also wirklich quantitative Experimente. Wir können zeigen in Experimenten, dass wenn wir unseren Computer von Aufnahmen von einem bestimmten Pianisten lernen lassen, zum Beispiel Barenboim oder Pirisch oder Uchida, und dann die Computers das Gelernte auf neue Stücke anwenden lassen, die eben neu sind, dann sind diese neuen Computerinterpretationen ähnlicher zu den Interpretationen des Lehrerpianisten, die wir auch zum Vergleich haben, nämlich auf diesen neuen Stücken, als zu allen anderen Pianisten. Das heißt, und wir können das ganz genau quantitativ zeigen, was immer jetzt diese Zahlen bedeuten, das heißt, irgendwas vom persönlichen Stil eines Barenboim hat der Rechner offenbar irgendwie eingefangen. Nur wenn Sie sich die Interpretationen anhören, die klingen nicht annähernd wie Barenboim oder Horowitz. Die sind sozusagen auf einem groben Niveau haben sie gewisse Ähnlichkeiten, die sich in Korrelationen widerspiegeln. Aber in den musikalischen Feinheiten ist nirgendwo ein Horowitz zu finden. Das ist ja auch irgendwie tröstlich, ne? Dass sowas Komplexes, Musikinterpretation ist ein enorm diffiziles, eine Kunst, die ein Leben von lange intellektuelle Auseinandersetzung mit Musik und Übung und Beschäftigung mit Musikgeschichte und solchen Dingen bedingt. Und zu glauben, dass ein Computer das also ein paar Beispiele lernen kann, das wäre also eigentlich vermessen. Oder das wäre komisch. Dann würde also mein ganzer Glaube an die Kunst zusammenfallen, wenn das so einfach wäre.
Ich hätte die Frage, und der Pianist der Zukunft, braucht er dann eigentlich nicht mehr Klavier spielen lernen, vom technischen Sinn her, sondern nur mehr interpretieren? Weil das andere könnte ja der Computer liefern. Das technische Grundgerüst und er braucht nur mehr... dann hätte er keine technischen Fehler.
Nehmen wir mein Theremin, ja? Damit kann ich so global das Tempo und die Lautstärke ändern. Aber die Details der einzelnen Artikulation, wie die einzelnen Töne gespielt werden, wie die Akkorde gespielt werden, kann ich mit so einem groben Instrument nicht. Die Details sind aber eben so komplex, dass ich ein komplexes Instrument wie das Klavier brauche. Das hat dann vielleicht keine Tasten, das hat vielleicht andere Eingabedinge, aber das wird genauso komplex sein, wie das Klavier ist. Und es wird genauso schwer zu lernen sein, weil wenn es leichter ist, kann ich nicht diese Komplexität von feinen Nuancen kontrollieren. Also ich glaube nicht, dass die Musiker der Zukunft es leichter haben werden. Wenn sie die Musik ernst nehmen, werden sie es genauso sich intellektuell, aber auch technisch damit beschäftigen müssen, nehme ich an. Was es gibt, sind halt Hilfsmittel, wo man zum Beispiel das Üben leichter gestalten kann oder kontrollierter gestalten kann, dass man Feedback bekommt und genauer sieht, was tue ich hier eigentlich und wie müsste ich spielen, damit ich den Effekt erzielen würde, klangmäßig, der mir eigentlich vorschwebt oder solche Dinge. Aber spielen, glaube ich, wird der Interpret noch lange selber müssen. Gott sei Dank. Sehr schöner, ne, den Horowitz oder den Rubinstein wirklich auf der Bühne zu sehen.
Ich hätte noch eine Frage. Sie haben erwähnt, dass Sie KI-Methoden anwenden und Sie haben einen Slide gezeigt, wo so Regeln angeführt waren. Es würde mich interessieren, ob konnektionistische Methoden auch noch eine Rolle spielen bei Ihren Ansätzen.
Konnektionistische Methoden haben bei unseren Experimenten keine Rolle gespielt, aber nicht aus irgendwelchen fundamentalen Gründen. Ne? Konnektionistische Methoden, wenn es jetzt um Lernen geht, sind einfach eine von n zur Verfügung stehenden Methoden zum Lernen, die fundamental nicht besser, nicht schlechter als andere sind. Und langsamer sind sie. Und sie produzieren keine interpretierbaren Modelle. Wenn ich also Regeln lernen will, muss ich einen Lernalgorithmus verwenden, der auch Modelle mir liefert, die ich dann interpretieren kann. Aber es gibt keinen fundamentalen Grund, warum ich nicht konnektionistische Modelle verwenden will. Es geht immer darum, eine Abbildung zu lernen, die aus Eigenschaften der Musik die Entscheidungen des Interpreten vorhersagt. Und das kann ich mit solchen Methoden natürlich auch versuchen.
Ich hätte noch eine Frage zum Zeus oder was dazugehört. Ist es so, dass bei diesen Analysen das Instrument eine Konstante ist? Oder gibt es empirische Evidenz für einen Wirkkreis, dass das Instrument zurückwirkt auf den Ausdruck, der gerade gespielt wird? Also würde Gulda auf dem Instrument A anders spielen als auf Instrument B, nur damit es so klingt, wie er es interpretiert haben
will. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, jedes Instrument ist anders, greift sich anders an. Und um einen bestimmten Effekt, Klang zu erzeugen, muss ich auf das Instrument eingehen, um seine Eigenheiten. Und ich höre natürlich als Musiker permanent den Klang, der herauskommt. Auch wenn er nicht der ist, der in die Aufnahme geht, vielleicht, weil die Mikrofone über anders sind. Und ich bin überzeugt, also der Zeusflügel ist eine Konstante in dem Sinn, dass er immer gleich ist. Aber er ist natürlich einer von vielen Flügeln. Und ein Pianist wird auf jedem Flügel ein bisschen anders spielen, um schon die Schwächen des einzelnen Flügels auszugleichen. Es gibt ja kaum einen, der wirklich ganz gleich ist, was die Mechanik und so betrifft. Und dann kommt es auf den Raum an. Jeder Pianist wird in einem großen Raum anders spielen als in einem kleinen oder in einem großen Konzertsaal. Im großen Konzertsaal muss ich die Leute auf dem hintersten Balkon noch erreichen. Das hat einen Effekt, ganz sicher, auf die Art, wie gespielt werden muss. Also es gibt, wieder, die Frage geht genau in die richtige Richtung, es gibt tausende offene Punkte hier. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto klarer wird einem, dass man hier nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt von etwas, was sehr komplex ist.
Irgendwer hat einmal behauptet, das Wesen des Genialen seien die Pausen. Haben Sie sich die Pausen angeschaut?
Wir haben uns die Pausen noch nicht dezidiert als Pausen angeschaut. In einem gewissen Sinn sind Pausen Teil, sagen wir mal, der Tempostrategie und fließen halt auch in die ein. Ja? Aber, und sie sind Teil der Artikulation. Aber nein, wir haben es nicht. Auch das wäre eine interessante Frage. Es gibt so viele. Wir haben zum Beispiel, schauen wir uns derzeit nur das Schlussritardando in Chopin Nocturnes an. Und stellen uns die Frage, gibt es da verschiedene Arten, wie man ein natürlich klingendes Ritardando erzeugen kann? Ja, wieder eine ganz enge Spezialfrage. Und es gibt hunderte leider von solchen Fragen, die alle so spannend wären. Die Pausen haben wir noch nie überlegt. Fangen wir morgen an.
Das wäre dann quasi Horowitz andersrum.
Ja, nein, Pausen. Ich meine, es gibt Stücke, die bestehen nur aus Pause. Das sind natürlich ganz spannend.
Ich würde jetzt nur wegen der Zeit vorschlagen, vielleicht noch zwei Fragen und dann sozusagen im informellen Kreis übergehen. Das heißt, Sie können natürlich weiterhin, sofern Herr Wittmann noch Zeit haben will.
Solange die Bar offen hat.
Sind wir dabei, können Sie einfach persönlich mit ihm reden und wir würden es dann sozusagen eben sozusagen ja, nicht mehr so in der Bandbreite machen. Sie hatten noch eine Frage?
Ich komme zurück auf eine Frage von vorhin. Bei dem Lernen hatten Sie doch gesagt, dass Sie verschiedene Pianisten ausgewählt hatten und aus denen die Art zu spielen, die zusammen komprimiert und daraus ihren Algorithmus zum Spielen eines neuen Stückes hatten. Ist das besser, als wenn man nur einen hernimmt und aus dem seine Eigenheiten des Spielens herausbindet? Es könnte sonst sein, dass man irgendwie so ein Mischmasch zusammenbringt. Das ist nur eine reinhafte Vorstellung.
Also meine theoretische Antwort ist, was herauskommen würde, wären dann die Dinge, die allen Pianisten gemeinsam sind. Das sozusagen die fundamentalen Regeln, die alle zu befolgen scheinen, was eine interessante Einsicht wäre. Natürlich, je mehr Pianisten habt, desto kleiner ist die Überschneidung in den Details. Wenn wir Modelle lernen, die also Musik wirklich sowas wie da in Japan spielen sollen, dann können wir die nur aus MIDI-Daten lernen, also aus Computerflügeldaten, weil nur dort haben wir diese detaillierte Information, sodass der Computer auch sowas wie Artikulation überhaupt lernen kann. Bei den berühmten Pianisten, von den Tonaufnahmen haben wir ja nur diese groben Verläufe, mit denen können wir Experimente machen, um zu zeigen, ob wir diese groben Verläufe reproduzieren können, aber die reichen nicht aus, um Musik zu erzeugen, die im Detail lebendig klingt. Also für diese detaillierten Modelle gehen wir aus von detaillierten Daten, die aus dem Computerflügel stammen.
Ja, da hinten habe ich auch schon eine Frage bei Ihnen. Warten Sie aufs Mikrofon kurz. Ja, wir brauchen es für die Audioaufzeichnung.
Im Sinne, in Wisconsin waren, haben Sie das naturwissenschaftlich-technische sehr stark eingebunden dargestellt auch. Und ich denke, dass Sie sicher auch eine Replik gemacht haben auf den Geniebegriff. Was hätte ein Beethoven gemacht mit den späteren Möglichkeiten, wäre ihm ein modernes technisches Gerät zu Gebote gestanden. Wie hätte er seine Möglichkeiten ausgeschöpft? Haben Sie da mal drüber nachgedacht?
Sie meinen Komponisten?
Ja.
Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie Beethoven geschrieben hätte, wenn es den modernen Flügel schon gegeben hätte. Das weiß ich nicht. Also aus den Daten, die wir haben, könnte ich auf sowas nicht einmal spekulativ ableiten.
Sie ist zwar schon unzulässig, aber ja, also vielleicht denkt man mal drüber nach.
Ich glaube, diese Frage wäre, egal wie man dran herangeht, nur spekulativ zu beantworten. Wahrscheinlich. Sicher kann man, wenn man so auf diese Frage eingeht, natürlich kann man, wenn man sich Kompositionen von Beethoven anschaut, fürs Hammerklavier, kann man vielleicht Szenen finden, wo man interpretieren kann, dass er die so geschrieben hat, damit sie auf diese Art von Klavier vernünftig klingen. Ja, das hat mit Ambitus zu tun und allen möglichen Dingen. Aber daraus abzuleiten, wie er geschrieben hätte, wenn er einen modernen Flügel gehabt hätte, das ist nicht mein Gebiet. Das ist es weit weg.
Danke.
Ja, ich würde dann sozusagen im informellen Teil des Abends überleiten. Möchte Sie ganz kurz sozusagen noch auf zwei Veranstaltungen hinweisen, nämlich die nächsten beiden, die im Kepler-Salon stattfinden. Das erste ist, können 2000 Jahre alte Zeichen algorithmische Kunst generieren? Das ist ein Gespräch mit einem Musiker, dem Wolfgang Dauninger. Da geht es, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube unter anderem um Indianerkultur, also Hitzatsionon-Kultur. Sicher sehr entspannend, weil er immer mit diesen Themen arbeitet, soweit ich weiß. Und das wäre am 20.05., also kommenden Mittwoch. Und der nächste Termin wäre Montag, der 25.05., also in einer Woche. Wozu Artenvielfalt? Die Vielfalt der pflanzlichen Biodiversität im Botanischen Garten. Und das ist eine Führung, zu der Sie sich anmelden sollten beim Kepler Salon, weil die im Botanischen Garten stattfindet und limitiert ist auf 40 Personen maximal. bei Interesse. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen angenehmen Ausklang und begrüße Sie demnächst wieder gern hier.